Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Mittwochabend und jetzt wird spannend. Wir wechseln in den politischen Slalom, könnte man sagen, mit einigen blauen und einigen roten Toren, genauso wie es beim richtigen Slalom ja auch ist. Und wir fahren einem möglichen Zieleinlauf dieser blau-schwarzen Regierung entgegen, wobei man nicht weiß, ob es auf den letzten Metern nicht so wie bei den österreichischen Slalomassen noch den einen oder anderen kräftigen Brezen gibt. Ne? Könnte sein. Und da haben wir natürlich einen wirklichen Insider sitzen, Peter Westenthaler, der ja als einer der Ersten gespürt hat, dass es Brösel geben könnte, weil er in jener legendären Mediengruppe war, wenn ich richtig informiert bin, in der es ja zu Schreiduellen oder Schreianfällen, nicht Duellen, Schreianfällen der legendären Medienministerin Susanne Raab gekommen ist, wo ja mittlerweile immer mehr sagen, die macht es absichtlich, weil sie ist die Rächerin der Enterbten, Nehammer, Schallenberg und Co. und will diese ganze Regierung zum Platzen bringen.
Ach so.
Ja, ist so. Sagt man, ja.
Man lernt nie aus.
Jetzt hast du das auch erfahren. So, lieber Peter, gib uns einmal ein bisschen eine Ahnung deinerseits oder deine Gefühle. Wird diese Koalition funktionieren oder spießt es sich wirklich oder ist es nur Theaterdonner oder könnte das scheitern?
Also es gibt, wenn man so will, zwei gute Nachrichten und eine nicht so gute Nachricht. Ich fange mit den guten an. Die erste gute Nachricht ist, ja, es gibt Fortschritte in einigen Untergruppen. Es gibt auch schon einige Einigungen. Also es ist nicht so, dass jetzt da alles, so wie ja zum Teil, wenn man heute Medien aufmacht, glaubt man ja, das ist überhaupt schon alles gegen die Wand gefahren. Nein, nein. Es gibt in einigen Gruppen, wo man es auch von vornherein gewusst hat, wo die Programme ähnlich sind, bereits deutliche Fortschritte. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die eine oder andere Gruppe ist fast durch. Ja, also da kommt da kaum mehr was und dann in die Steuerungsgruppe, weil einfach da Einigung besteht. Das gehört in der Landwirtschaft, aber auch in Wirtschaftsfragen ist man sich da ziemlich einig. Die zweite positive Nachricht ist, und jetzt bin ich schon ein bisschen ernster, ist, ich merke derzeit in den Medien, in der Medienlandschaft, und da habe ich ein ziemlich feines Gespür, auch ein feines Näschen, ja, dass dort natürlich im Moment, und das gehört dazu zum demokratiepolitischen Diskurs, alles daran gesetzt wird, ja viel hineinzuzündeln und in Wahrheit mit Gerüchten, Halbgerüchten versucht, irgendwie da auch einen Keil hineinzubringen, weil das natürlich in der Medienlandschaft keiner will, dass sich die einigen. Ich nenne zwei Beispiele, die das so leicht, und ich habe heute auch das Boulevard, das zu sagen, weil ich auch mit Verhandlungsleitern gesprochen habe, die mir ausdrücklich gesagt haben, geh bitte, stell das richtig. Also zum Beispiel wird berichtet, es hätte am Montag eine, in der Migrationsgruppe wäre die FPÖ aufgestanden und es hätte eine Art Abbruch gegeben, einen Abbruch der Verhandlungen. Wenn man sich dann bei den Verhandlern erkundigt, zum Beispiel auch beim freiheitlichen Verhandlungsleiter, dann kommt man eigentlich nur aus dem Staunen nicht mehr raus, weil der hat mir erzählt, erstens hat am Montag überhaupt keine Migrationsgruppe getagt, weil die haben das geteilt in Inneres und Migration und am Montag war nur Inneres. Zweitens war das dort ziemlich harmonisch, wie man sich vorstellen kann, warum soll man sich bei innerer Sicherheit in den Haaren liegen. Und der Migrationsteil ist überhaupt erst gestern Abend verhandelt worden. Also der kann jetzt in den letzten Tagen noch gar nicht in den Medien gewesen sein. Zweites Beispiel. Dauernd wird berichtet, puh, was da jetzt für Belastungen im Sozialbereich kommen, angeblich die Pensionen werden gekürzt und die Krankenversicherungsbeiträge irgendwie erhöht. Was spannend ist, ist, dass die Verhandlungsgruppe, wo Soziales, Pensionen, Krankenversicherungsreform, all das drinnen ist, überhaupt erst morgen zum ersten Mal tagt. Die waren bis jetzt noch nie am Feld, aus Zeitterminggründen, die fangen morgen erst an. Also, runter
sehr mit viel Aufregung.
Sehr viel Aufregung. Was ich damit sagen will,
Sturm
im Wasserglas. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, wo ich sage, das ist ein bisschen negativ. Ja, es gibt Treibepunkte, aber es ist ganz normal. Es gibt Punkte, wo es wirklich hakt, ja, wo es Probleme gibt. Ich bin Mitverhandler, ich habe mir da auch ein Zipperchen vor den Mund gegeben. Das ist alles Stillschweigen. Aber es ist nicht einfach. Es ist in manchen Bereichen, und zwar in Bereichen, wo es durchaus ans Eingemachte geht, nicht einfach. Und deswegen wird es da Punkte geben, nein, nein, nicht, die von den Verhandlungsgruppen in die große Steuerungsgruppe kommen, wo dann die Parteichefs miteinander verhandeln. Ich kann aber alle beruhigen, weder sind die Verhandlungen knapp vor dem Abbruch oder am Ende, noch sind sie schon durch. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte und es wird noch den einen oder anderen Verhandlungsreihen
geben. Wird dein Gefühl nach das Baby geschaukelt und dann geboren? Also wird ein blau-schwarzes Baby das Licht der Öffentlichkeit erblicken oder gibt es vorher Abtreibung?
Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Die erste ist, die sagt, ja, ich bin für diese Regierung. Na, selbstverständlich. Erstens einmal, weil ich diesen Horror von Ampel nie mehr wieder träumen möchte, wie die 100 Tage, wie sie verhandelt haben. Ganz Österreich hat sich gefürchtet, dass das daherkommt, dieser Ampelschaden. Und jetzt verhandeln eben die zwei meist unterstütztesten Parteien aus der Bevölkerung mit dem größten Abbild der Wählerinnen und Wähler. Der Erstplatzierte mit dem Zweitplatzierten. Und ich bin heute halt ein echter Demokrat und daher bin ich grundsätzlich für diese Regierung. Jetzt kommt aber die zweite Seele in meiner Brust, das ist die Realitätsgeschichte, wo ich der Meinung bin, es ist eng. Es ist schon schwierig, weil eine ÖVP noch immer nicht behirnt hat, wie das Wahlergebnis ist, wie der Wählerwille war, dass sie nicht mehr Erste war, dass sie auch keine absolute Mehrheit hat. Aber vielleicht hat jetzt, nachdem der letzte Sonntag ins Land gezogen ist, wo ja die ÖVP eine glatte Niederlage zu einem Erfolg gemacht hat, das kann man ja machen.
Das heißt Sieg, weil sie mehr
die vergönnen sie
Bürgermeister haben als beim letzten.
Sie haben halt die absolute runtergefahren in Wahrheit und haben über 5% verloren. Einziger Sieger wieder mal die Freidling. Aber soll sein, sollen beide feiern. Das finde ich gut. Vielleicht ist aber jetzt da ein bisschen ein Zündstoff draußen, indem man jetzt in ruhigen Kopf und mit kühlen Kopf und in ruhigem Wasser verhandeln kann. Also ich wünsche mir, dass die Regierung zustande kommt, weil sie gut wäre für Österreich. Ob sie zustande kommt, träumen wir im Moment nicht so.
Wird Kickl im Schluss in den letzten Minuten den Ball ins Tor schießen?
Also der Kickl ist in erster Linie mal ein soll ich sagen, politisch intelligent, taktisch klug und er will für das Land was machen. Ich glaube, das hat er öfters gesagt. Und für das Land etwas umzusetzen im Sinne seiner Politik, im Sinne seiner Wahlbewegung, euer Wille geschehe, das war ja perfekt auf den Punkt gebracht, muss er natürlich den Zug aufs Tor haben im Sinne, dass er den Kanzler bekommt und dass er aus der Position der Stärke...
Der wird den Sack zumachen.
Also ich denke schon, was aber nicht heißt, dass du in den zentralsten Punkten, und so viel sind das nicht, in einem Wahlkampf fokussierst du immer, da umfallst, sondern die zentralsten Wahlversprechen für die Freiwilligen wird er, wenn man so will,
ins Tor. Zuerst ist aber der Josef dran. Wie siehst du das, Josef? Du bist ja, hast ja auch schon die letzten Male gesagt, du glaubst noch nicht, dass das endgültig gegessen ist. Du meinst, da könnte schon noch was passieren, wenn der eine oder andere ÖVPler da nicht mitziehen will. Und teilweise hast du es sogar durchblicken lassen, dein Freund Ludwig könnte ja herabsteigen und das Ganze vielleicht noch retten. Wie siehst du denn das?
Dass es Versuche gibt, im Hintergrund auf eine Gesprächsebene zu kommen, ist ja
zwischen
natürlich.
SPÖ und ÖVP.
Ja, warum nicht?
Zwischen Ludwig und Stocker.
Zwischen wem auch immer. Jedenfalls, dass da im Hintergrund ein bisschen vorgefühlt wird unter dem Motto, naja, ist das wirklich das letzte Wort? Kann man das doch noch darüber noch reden oder nachdenken? Und der mediale Wind ist ja nicht gerade so, dass das da alle den Tag gar nicht erwarten können, wann endlich der Kickl Bundeskanzler ist. Ja. Also es ist schon so, dass eine gewisse Nachdenklichkeit in der ÖVP sich breit gemacht hat.
Glaubst du?
Ja, und zwar aus folgendem Grund. Schau, es wurde kolportiert, dass die Gespräche mit der SPÖ, NEOS und ÖVP vor allem wegen einer Bankenabgabe nicht zustande gekommen ist. Jetzt liest man allerorts, dass der Kickl auch über eine Bankenabgabe nachdenkt. Das wäre natürlich insofern eine interessante Sache, weil dann kommt nämlich folgendes interessanter Punkt heraus auf die berühmte Frage der ÖVP, war der ÖVP der Kickl als Kanzler lieber als die Bankenabgabe, müsste die ÖVP sagen, nein, wir wollten den Kickl und eine Bankenabgabe haben. Also das wäre natürlich eine amüsante Sache, nicht für die Banken hoffentlich. Die haben in 2 Jahren 16 Milliarden Euro Gewinn, die ersticken im Geld. Ja. Und wenn es jetzt natürlich...
Sollen wir mal was hergeben?
Ja, natürlich. Ja. Und da ist jetzt, wenn die FPÖ im Gegensatz zur ÖVP, die tue ich da schon gar nicht mehr anreden, aber wenn die FPÖ sagt, dass sie die Interessen der mittleren, kleineren Leute vertritt, die nicht schröpfen will, die sozusagen nicht da an die Gurgel packen will, dann muss sie in dem Bereich der Bankenabgabe was machen, weil wenn sie dann dort nichts erreicht und dort nichts macht, dann ist es besser, bei den nächsten Verhandlungen sitzt nur mehr dort einer von Raiffeisen, einer von der Wirtschaftskammer und ein Zuschauer. Ja, das genügt.
Glaubst du, wird es zu Blau-Schwarz und dem berühmten Volkskanzler Kickl kommen?
Wenn es dazu kommt, werden wir mal sehen, was das für eine Lebenserwartung hat. Ja, man kann oft mit so einer Halb-Euphorie in was hineinstarten und dann stellt es am Ende des Tages heraus, das war vielleicht doch nicht gerade das Richtige. Weil man wird immer sehen, wie kommt es in der Bevölkerung an? Es wird dann Umfragen geben. Da werden wir sitzen. Dann werden dann die Umfragen
zu diskutieren haben. Naja. Wie oft kracht es und wie viele Einzelfälle gibt es? Das hat ja schon der Kurz am Schluss seiner Regierung mit Strache jede Menge Einzelfälle behandelt, wie wir wissen.
Ja. Schau, die Einzelfälle, also für mich ist viel wichtiger. Ja, für mich ist wichtiger, Einzelfälle sind zu klären. Dafür gibt es die Gerichte, die Staatsanwaltschaft, die Gesetze. Und dann muss natürlich eine politische Partei, die Einzelfälle hat. Ich meine, die ÖVP hat auch für Einzelfälle, möchte ich schon dazu sagen, nicht wenig. Ja. Dann müssen die von sich aus die Waschmaschine, die politische, einschalten und müssen schauen,
aber glaubst du, dass es kommt? Du glaubst nicht, dass es dazu kommt? Und wenn es dazu kommt, sagst du, wird es nicht sehr lang dauern?
Also die anderen Parteien an der Spitze, die Sozialdemokraten, machen in Hintergrundkontakten alles dafür, dass es vielleicht doch nicht zustande kommt. Das ist ein normaler demokratischer Prozess. Na, die Hintergrundkontakte gibt es schon.
Ob's aber du glaubst, dass das funktionieren kann noch?
Ich sage das.
Schon ein bisschen spät schon.
Nein, es wird noch was. Du hast ja jetzt schon Gespräche für das spätere, wenn es zustande kommt, diese Regierung, dann bist du da im Parlament. Dann brauchst du dort mehr. Dann gibt es ja bestimmte Gesetze, die du zwar jetzt ausverhandelt hast, für das Regierungsübereinkommen, das dann in den Ausschuss kommt, das dann ins Plenum kommt und wo es vielleicht noch Änderungen gibt. Das kann man ja noch was ändern, adaptieren. Ja. Und da muss ich sagen, da werden dann in manchen Fragen die Freiheitlichen in der Minderheit sein und die ÖVP, wie sie so ist, einmal mit dem Giegel, einmal mit dem Gogel, einmal dort, einmal da, einmal
rechts, einmal rechts,
einmal oben, einmal unten.
Also das kann ja lustig werden. Peter, abgesehen, dass du wahrscheinlich replizieren wirst.
Natürlich.
Möchte ich dann die Frage anschließen, was sind denn die Punkte, die jetzt wirklich wichtig sind und die ein No-Go sind? Nämlich, dass sie abrasiert werden, ein No-Go ist.
Komme ich natürlich drauf. Wenn man derzeit von Einzelfällen spricht und das im Zusammenhang mit der Wiener SPÖ und Ludwig nimmt, dann gibt es im Moment tatsächlich einen Einzelfall. Der heißt Woller. Ganz Österreich derzeit wahrscheinlich unbekannt. Der ist der Landtagspräsident von Gnaden der SPÖ in Wien. Und der ist am 23. Jänner anlässlich des Empfangs der chinesischen Botschaft aufgetreten vor chinesischen Staatsbürgern. Es war ein diplomatischer Empfang und hat dort unser Land beschmutzt und beschimpft und diffamiert, ja, mit Schlamm geworfen. Die Rede ist per Video auch in OE24, kannst du googeln, kannst du dir anschauen. Er hat dort nicht nur erzählt, dass man sich schämen muss, weil es einen Herrn Kickl gibt, der geniert sich von dem Kanzler Kickl. Er hat dort nicht nur gesagt, dass der Kickl und die FPÖ nur Hass sehen, also hat ein schlechtes Bild gezeichnet von einer möglichen Regierungspartei und von der stärksten Partei in Österreich. Aber der Höhepunkt war eigentlich, jetzt kann man sagen, das war nur Parteipolitik, aber der Höhepunkt in der Rede war, dass er Österreich als wahnsinnig bezeichnet hat und die Österreicherinnen und Österreicher als Wahnsinnige. Puh, und das alles bei einem diplomatischen Empfang gegenüber ausländischen Staatsbürgern und ausländischen Diplomaten.
Ist eh nur ein guter Freund vom Josef, weil er mal jetzt Vorsitzender
war. Das tut man nicht.
Ja, aber, dass er sowas macht, ist für mich komplett.
Aber er ist ein guter Freund von dir, das muss ich zugeben.
Sowas tut man nicht. Nestbeschmutzer braucht man nicht in Österreich. Das ist der erste Einzelfall. Der zweite Einzelfall, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das müssen wir schon ausdiskutieren, nämlich den zweiten Einzelfall in Wien, der heißt Ludwig. Das ist nämlich der Einzelfall, der jetzt plötzlich versucht, nach dem Motto Hilfe, mein Schiff sinkt, die Titanic Wien fährt gerade gegen einen Eisberg, budgetär, Defizit, sozial etc. Und der braucht jetzt auch Geld, weil sonst kriegt er kein Budget zusammen. Und deswegen winselt er derzeit die ÖVP an, hinter den Kulissen, kommt es doch durch in eine Regierung hinein. Genau. Und wenn du jetzt sagst, die müssen sich plötzlich wieder beschnuppern, oder wirst du das gesagt, die haben 100 Tage Zeit gehabt und sind draufgekommen, sie können sich nicht riechen. Also müssen sie sich ja nicht beschnuppern. Und jetzt auf einmal auf einmal kommt der Herr Ludwig um die Ecken und führt in Wahrheit parallel und Geheimgespräche mit der ÖVP.
Er flüstert.
Das geht über den Herrn Ruck, dann geht es zum Herrn Mahrer, die alten Sozialpartner treffen sich wieder. Und da kann man eigentlich nicht früh genug davor warnen, wenn Verhandlungspartner X und Y miteinander verhandeln und einer von beiden führt während den offiziellen Verhandlungen Parallelgespräche mit anderen. Ich glaube, das ist nicht gut. Das muss man sich überlegen.
Könnt ihr mir vorstellen, dass das dem Herrn Kickl und dem Herrn Hafenegger nicht sehr gut gefällt? So toll.
Und der dritte Punkt ist...
Ist gut gesagt.
Ist der
gut gebrüllt,
Punkt
Löwe.
Ist, schau, es wird sich nicht entscheiden an der Bankenabgabe.
Dann kommst du noch mit.
Das kann ich da schon jetzt sagen. Entscheidet das Wohl oder Übel einer Regierung entscheidet nicht. Erstens haben wir, gibt es schon eine Bankenabgabe. Ja, zweitens haben wir, jetzt kommt gleich dazu, ist die zu wenig, ja. Und drittens wird es da sicher irgendwas geben, was, weiß ich nicht. Ich bin weder in den Verhandlungen dabei.
Ein bisschen
was. Aber natürlich haben die Banken in den letzten Jahren sehr gut, sehr viel verdient. Da gibt es aber noch andere Gruppen auch. Da gibt es die Supermärkte zum Beispiel, die gerade in Corona Milliarden geschöpft haben. Naja, da muss man sich überlegen, ob das so gescheit ist. Was aber viel wichtiger ist, was viel wichtiger ist, wenn man dort hineingreift, und das ist jetzt schon wieder eine Frage der politischen Intelligenz, die Herbert Kickl hat, wenn man dort hineingreift, dann muss man auch sicherstellen, dass diverseste Steuern oder sonstige Abgaben, die dann verlangt werden, Solidarität oder nicht dazu führen, dass sie das klären an die Kunden wieder weitergeben. Bankgebühren erhöht werden, Kredite erhöht werden, das darf nicht sein. Ja. Und da muss man halt schauen, wie man das rechtlich macht. Das sei auch dazu gesagt.
Genau.
Und überhaupt, glaube ich...
Jetzt sind wir bei den entscheidenden Punkten.
It's the economy stupid.
Was sind die... It's the economy stupid, wunderbar. Richtig. Was sind die Eckpfeiler dieser neuen Regierung? Was muss kommen, was darf nicht?
Der erste Eckpfeiler ist bereits errichtet und steht bereits im vollen Glanz. Das ist das 6,5 Milliarden Paket. Das war der erste Eckpfeiler. Aus dem Schutt und der Asche der vergangenen Regierung, die ja abgebrannt ist und das Land gegen die Wand gefahren hat, hat man relativ rasch, nämlich in 3 Tagen, eine neue Säule aufgebaut. Weil ohne der Säule hätte man jetzt noch mehr am Boden liegen. Da hätte man Defizitverfahren, wären nicht mehr her.
Das war ja sehr amikal.
Das war schon sehr, sehr gut. Und die zweite Säule ist jetzt Wirtschaft ankurbeln. Warum? Wirtschaftsstandort, it's the economy stupid, es ist immer die Wirtschaft am Ende, die Arbeitsplätze schafft, die den Menschen ins Verdienen bringt. Und das ist wichtig. Wir brauchen jetzt Anreize für neue Betriebe, Investitionen und so weiter, weniger Steuern. Wir brauchen einen großen Wurf in der Wirtschaft. Und das Dritte, genauso wichtig, der letzte Punkt, ist, dass man die soziale Sicherheit nicht aufgibt. Das heißt, dass man schaut, dass jenen, denen es nicht so gut geht, besser geht und nicht schlechter wie aus den vergangenen Regierungen oder noch schlechter, wie es da derzeit in Wien geht. Das wünsche ich niemandem, weil da geht es den unteren Einkommen derzeit besonders schlecht.
Peter, jetzt hat die FPÖ ja sehr viel in diesem Wahlkampf versprochen. Ja? Sky Shield muss weg.
Das glaube ich schon.
Bitte? Ja, ja. ORF-Haushaltsabgabe muss weg. Du hast sogar gesagt, noch 2025. Bin gespannt, ob es
so ist. Da haben wir das Budget noch nicht gekannt, muss man auch dazu sagen.
Gut. Und x andere Sachen. Ja? Ist es jetzt so, dass man sagt, mein Gott, es werden eh prinzipiell alle Wahlversprechen gebrochen, kommt auf ein paar Blaue nicht, mehr oder weniger nicht an? Oder bist du der Meinung, die FPÖ kann diese Wahlversprechen nicht brechen und muss darauf bestehen, dass die im Regierungsprogramm sind?
Also gehen wir mal vom zentralsten Wahlversprechen der Freiheitlichen Partei aus. Was war denn das? Erinnern wir uns zurück. Das zentrale Wahlversprechen ist, endlich im ganzen Bereich Zuwanderer, Asyl, genau, für Ordnung zu sorgen.
Und ich gehe jetzt, null Zuwanderung.
Ich gehe jetzt, ohne dass ich Verhandlungsergebnisse kenne oder kommentiere, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass in diesem zentralen Bereich die Freiheitliche Partei ihre Versprechen nahezu alle halten wird können, vielleicht sogar zu 100%. Also wenn ihr null Zuwanderung, null Asyl macht, dann hat sie ihr Wahlversprechen eingehalten. Schauen wir, ob das gelingt. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, weil das braucht man dringend. Das kostet Geld, das kostet Milliarden. Wir müssen mit der ganzen Zuwanderungskiste herunterfahren. Und es ist im Parteienspektrum, und das haben wir jetzt einmal gestartet, eben dieser Punkt wahrscheinlich eh nur mit der ÖVP möglich und nicht mit anderen Parteien. Daher bin ich da sehr optimistisch. Das Zweite ist, Sky Shield, was du sagst, 6 Milliarden, das ist halt nicht finanzierbar. Also wenn man das vorrechnet oder vorhupfen will, wie man das finanzieren kann in einer Zeit, wo du 24 Milliarden einsparen willst, geht nicht. Also ich glaube, das wird
die Haushaltsabgabe,
noch einmal, ich bin ja nicht Entscheider, ich bin nur politischer Kommentator. Wenn es nach mir geht, muss die Haushaltsabgabe schon allein deshalb weg, weil sie ungerecht ist, unsozial ist und weil künftig aus dem Budget finanziert werden soll und nicht jeder jedes Jahr irgendwelche Lockscheine zugeschickt kriegt, wo er dann mit dem Executor bedroht wird. Das ist ja völlig absurd. Allein,
also die muss weg.
Allein die Abwicklung.
Die Frau Raab soll sich brausen.
Allein die Abwicklung der Haushaltsabgabe, wenn man das jetzt nochmal genau im Budget des ORF anschaut, kostet 24 Millionen Euro. Ja. 24. Da habe ich ein Viertel vom Einsparungsbedarf, wenn ich die OBS abschaffe und die Haushaltsabgabe schon eingespart. Also das ist ja nicht mehr erklärbar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mir wäre es auch lieber, morgen ist die Haushaltsabgabe weg. Du kannst ja nicht, weiß ich nicht, 5, 6, 700 Millionen, ja, die ja dann zu finanzieren sind, ins Budget, morgen da hineinschreiben, wenn du drüben ein 24 Milliarden Loch hast. Das heißt, das hat der Herbert Kickl in seiner Neujahrsansprache gesagt, die Wahlversprechen werden natürlich eingehalten, aber es hat sich die Zeitachse, naja, geht halt nicht, aber dafür kann er ja nichts.
Ist schön so, ja.
Er ist ja nicht verantwortlich dafür, sondern das ist SPÖ, ÖVP und Grüne, die das Budgetdesaster in Wien und im Bund erzeugt haben. Er muss es jetzt wegräumen und er wird es wegräumen. Er hat 5 gute Jahre versprochen und ich bin davon überzeugt, am Ende der nächsten 5 Jahre werden die Menschen sagen, es waren die besseren Jahre.
Ganz kurz noch du, Josef, bitte, Schlusswort.
Nein, ich glaube, es geht um Inhaltliches. Wenn man das alles in den Griff kriegen will, braucht man vor allem auch den Kampf gegen die Teuerung wirklich optimal zu führen, wirklich Obergrenzen einzuführen, denn es hat sich herausgestellt, im europäischen Vergleich ist die Teuerung in Österreich größer als im europäischen Durchschnitt. Das gilt zu bekämpfen. Und dann das Nächste ist, was mache ich mit den Energiekonzernen? Kann man wieder einen geregelten Energiemarkt machen und nicht, wo jeder gegen jeden und am Schluss der Blöde der Konsument ist? Ein Gesamtmietrecht wäre vielleicht eine Mietrechtsgesetzänderung, damit man das endlich regelt und vor allem, dass man die befristeten Mieten bekämpfen kann. Das sind die Dinge, die auch im Hintergrund erörtert werden und wo möglicherweise bei der ÖVP ein bisschen Widerstand ist, weil die halt ein paar Hausbesitzer hat, die ganz gerne das so lassen würden, wie es im Endeffekt ist. Also das und dann natürlich auch, was dem Ludwig immer ein Anliegen war, dass nicht alles nach Wien kommt, ja, sondern dass man eine Regelung hat, dass dort, wo der Asylantrag gestellt wird, dass man dort 3 Jahre bleiben muss. Aber für Wien wäre es auch gut, egal ob das den Bildungsbereich betrifft, ob das die Problematik der deutschen Sprache in den Schulen ist, ob das wo auch immer, wenn es hier eine Regelung gibt mit Asylobergrenzen, also ein Stopp von einer überbordenden Zuwanderung, die vor allem Wien auch budgetär belastet. Schön. Und wo man dann besser
also durchhalten
kann.
Also du schließt dieser Koalition schon fast an.
Ich schließe mich ganz was anderes an.
Ich träume.
Ich tue heimlich im Hintergrund mich orientieren und stelle fest, dass die FPÖ zwar angetreten ist, die kleinen und mittleren Leute zu vertreten, aber im Endeffekt unter der Hypnose der ÖVP auch sie steht, die dann sagt, Moment, hallo, also wir sind da jetzt und dann sitzt dort ein Verhandlung. Du musst dir vorstellen, da sitzt die größte Bank Österreichs, die Raiffeisenbank mit einem Vertreter am Verhandlungstisch über Finanz und Budget der Republik. Das ist doch unglaublich.
Gut, aber das ist ja bekannt, das ist ja schon in deiner Zeit Raiffeisen am Verhandlungstisch gesessen.
Bei Zeit, wo die Rote Bank
Austria. Die Pavak.
In meiner Zeit, wo Klubobmann war, haben wir die Banken müssen, weil sie dort Untergewinne, wie du schon hast, Verluste gehabt hat, in einer Größenordnung aufgrund von Lehman Brothers.
Ich
war Klubobmann und wir haben die Banken
der hat damals noch gesagt, aber und dann gerettet. Danach hole ich ihnen das Weiße aus den Augen.
Ja, warte mal, die haben wir gerettet damals, die
Banken. Genau,
und weil das so genau was, was da an Steuergeldern für die Banken und damit für die Wirtschaft und damit für die Sparer abgesichert worden ist, will ich jetzt haben, dass die Banken bitte schön da ebenfalls
also, das sind deine zwei großen Punkte. Wenn der das jetzt durchzieht, auch noch die Bankenabgabe, dann bist du ein deklarierter Fan von Blau-Schwarz.
Dann hebe ich in dieser einen Frage den Hut und sage, ich war immer kritisch bei
Immigration und Bankenabgabe gefallen.
Darf ich nur hinzufügen, die Sozialdemokratie war historisch eine Partei, die sämtliche Banken in dem Land, mit der sie verknüpft worden, in den Sand gefahren hat. Erinnert dich zurück, ihr habt es gehabt, die BAWAG, eine Gewerkschaftsbank,
die
die BAWAG gerettet hat. Schwarz-Blau hat die BAWAG gerettet.
Zentralsparkasse,
hätte es nicht gegeben, wäre schon früher ein
Problem.
Zentralsparkasse. Also nicht immer nur mit beiden Augen schauen.
Nicht schwarz-weiß.
Ende der ersten Runde. War spannend. Wir sind in etwa bei der Zwischenzeit des Slaloms angelangt. Schauen wir mal, ob wir neue Brezen reißen. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann sprechen wir über Koalitionen. Noch einmal, kommt jetzt Blau-Schwarz, ja oder nein? Zweitens, was hält Josef Tschapp von Rot-Grün im Burgenland? Und drittens, wie sieht Peter Westenthaler die kommende Wien-Wahl? Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind wieder zurück beim Duell Peter Westenthaler gegen Josef Tschapp am Mittwochabend. Das Slalom ist gelaufen. Wir schlängeln uns jetzt durch die politischen Tore. Wir sprechen über Koalitionen. Der Josef Tschapp hat gerade seine Sicht getan, unter welchen Umständen er Blau-Schwarz Positives abgewinnen könnte. Peter, du schuldest uns noch die konkrete Antwort, weil du so ins Detail der Themen gegangen bist. Glaubst du, kommt Blau-Schwarz jetzt und wie schnell? Und wird es einen Volkskanzler Kickl geben? Oder meinst du, die ÖVP ist zu schwierig und so, würde ich sagen, präpotent stur, dass das nicht kommen
wird? Also Glauben ist ja was für Gläubige, für die Kirchengeher. Ich bin manchmal so gerne in die Kirche. Was ich glaube, im Moment zum heutigen Zeitpunkt ist alles möglich, 50-50. Es kann kommen, es kann nicht kommen. Dass die ÖVP schwierig ist, weil sie noch immer nicht den Prozess des Akzeptierens des Wahlergebnisses vom 29. September vollendet hat, ist klar. Sie glaubt noch immer, sie ist die stärkste Partei oder gar mit absoluter ausgestattet. Das ist schwierig, aber am Ende müssen sich beide die Frage stellen, was fürs Land das Beste ist. Und das Beste ist, relativ bald einmal eine funktionierende Regierung, gerade im jetzigen Zeitpunkt. Und daher gehe ich, wenn ich alles zusammenrechne und drunter einen Strich mache, eher schon davon aus, dass es diese Regierung gibt. Mir würde es eigentlich wundern, wenn es sie nicht gibt, weil am Ende das große Ganze immer vorhin stehen muss. Und das lautet Aufbauarbeit, Wiederaufbau und zugleich aber Österreich in eine neue Aufbruchsphase, in eine positive Zeit zu führen. Und ich glaube, dass das die zwei größten Parteien am besten können. Ob sie auch über die personellen Geschichten, die es da so gibt, manche mögen es ja nicht, ob man über das drüber springen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Inhaltlich, glaube ich, ist es möglich. Inhaltlich ist es möglich, wenn man auch kreative, gute Lösungen für die Menschen schafft. Ich sehe jetzt da überhaupt nirgendwo einen Punkt, wo man sagen könnte, das ist jetzt Conditio sine qua non, ohne dem geht es gar nicht. Sondern wichtig ist, dass man Kompromisse schließt. Ich persönlich wünsche mir eine solche Regierung, weil ich mir wünsche, dass in diesem Land endlich einmal ein freiheitlicher Bundeskanzler wird und zeigen kann, wie man ein Land reformiert. Zuerst aufbaut, weil Reformieren ist so leicht dahingesagt, und dann aber in eine gute Zeit führt. Schöner wäre es, und da wird vielleicht eine Regierung noch schneller zustande kommen, wenn wir jetzt kein Chaos im Budget hätten und kein Wirtschaftschaos hätten, dann würde man sich wahrscheinlich relativ rasch einigen. Aber die beiden müssen ja jetzt einmal den Schutt der Vorgänger wegräumen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und daran wird es liegen. Schafft man das? Gelingt dieser Sanierungspfad oder einigt man sich da nicht? Aber ich bin da eigentlich eher optimistisch, dass das gelingen kann.
Aber sag mal, ich habe eine Frage. Wenn du sagst Schutz der Vorgänger, was sagt der künftige Koalitionspartner? Weil die waren ja 37 Jahre in der
Regierung. Gebe ich da die Antwort.
Die sind ja die Abrissbirne, muss man eigentlich
sagen. Die sind die Abrissbirne, die haben den Schutz zu verantworten. Ja. Und du sagst es auf Deutsch, passt auf, ist also diejenigen, die das alles zu verantworten haben. Da liegt nur Schutt in der Gegend und aber mit euch gemeinsam machen wir die Aufbauarbeit, da kriege ich einen Lachkrampf.
Nein, das ich sage dir das in Ansatz. Die Freiheitliche Partei sollte mit der ÖVP, aber nicht wie die ÖVP regieren. Das ist da eigentlich das die Antwort. Das sagt eh schon alles. Also das, was in der Vergangenheit passiert ist, dieses Chaos, was da entstanden ist und dieser Schutthaufen, den muss in erster Linie die Freiheitliche Partei wegräumen. Allerdings sollte die ÖVP zumindest so viel Demut haben vor den Wählerinnen und Wählern, dass sie erkennt, dass sie Teil dieses Schutthaufens in Wahrheit ist, den sie verursacht hat. Und daher müsste sie eigentlich die Ideen der Freiheitlichen Partei mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen.
Wann die Freiheitliche Partei den Schutt wegräumen muss, wie du sagst, und zwar sie alleine muss ihn wegräumen, dann muss sie eigentlich auf den Finanzminister bestehen, oder? Weil sonst kann sie den Schutt nicht wegräumen.
Ja, oder? Ich glaube, das hat jetzt nicht nur mit dem Schutt was zu tun, sondern das war schon in der Vergangenheit doch immer so, dass die stärkere Partei, auch in der ÖVP-Zeit, erinnern wir uns, da war der Kurz und der Blümel, dann waren der Nehammer und der Brunner. Also die stärkere Partei hat natürlich das Anrecht, den Kanzler zu stellen und den Finanzminister mit, weil das die wichtigste Achse ist.
Das ist für dich logisch.
Das ist eine logische Geschichte. Das war für die ÖVP auch immer logisch.
Das heißt, du sagst, wenn der Kickl Kanzler wird,
das jetzt
dann wird der Herr Schiefer Finanzminister.
Weiß nicht, ich
bin der eher ein ÖVP-Verbindungsmann.
Ich mische mich nicht in Personalangelegenheiten.
Aber ich sag's nur.
Deswegen versuche ich das
immer zu übersetzen.
Aber es hat doch in einer Regierung, wo ein Bundeskanzler, da sind wir uns einig, sozusagen keine Befehlsgewalt über die Minister hat, kein Alleinherrschrecht, ist es doch vernünftig, dem mit dem Finanzminister in einer wirklich guten Zusammenarbeit das zu entwickeln, wie man das Land reformiert.
Ja, allem Verständnis. Ich weiß, wie das ist mit der ÖVP. Ja. Du musst einmal die Frage stellen, wieso die ÖVP zu dieser Selbstlosigkeit schreitet und mit eurer Koalition.
Ja, sehr gut formuliert.
Das kann ich da sagen, wenn ich so ein Sparpaket mache, wo ihr zum Weinen anfängt, sozusagen zum Weinen beginnt und dann in den Umfragen langsam runtergeht, bis in die kritische Zone, wo die ÖVP sagt, das könnte man eigentlich Neuwahlen probieren, dann stellen wieder wir den Kanzler und der FPÖ kann dann weiter schmoren im Eckel. Also das ist einmal die eine Seite.
Die andere Seite. Du meinst, die sind deshalb so selbstlos, weil sie die FPÖ in den Umfragen ruinieren
wollen? Ja, natürlich. Aber die wollen natürlich jetzt schon ein bisschen bei die eine oder andere
Thematik. Was soll ihnen das genau bringen?
Die eine oder andere, das musst du die ÖVP fragen. Ja, schau, die ÖVP sagt sie einfach,
dafür eine Erklärung?
Es ist ja gar nicht nur Schutt. Das sagst ja du die ganze Zeit. Und die ÖVP sagt sich, ein bisschen ein Staub muss sein, wo wir sind. Ja. Hüstel, ja. Und im Endeffekt geht es denen in Wahrheit um ganz was anderes. Und du musst echt vorsichtig sein, wenn du sagst, das Land reformieren. Fürs Land reformieren brauchst du 9 Bundesländer, die Sozialpartner, und vor allem die Bevölkerung.
Ich habe nicht gesagt, dass
leicht ist. Die Bevölkerung, nein. Ich will nur ein bisschen. Schau, ich kämpfe für eine
realistische... Er versucht jetzt aus seiner Erfahrung, dir ein paar Tipps zu
geben. Ja, ich gebe ihm Tipps. Ich wollte es mir sehr anliegen, dass er überlebt. Ich würde weiter mit ihm diskutieren.
Da musst du mit dem Babler reden, der ist nach 100 Tagen schon gescheitert.
Nein, aber das ist es. Wenn du es Babler mit Kickl vergleichst und sagst, Babler scheitert nach 100 Tagen und der Kickl braucht ein bisschen länger, das finde ich
gerade nicht. Ich glaube nicht, dass die 100 Tage.
Aber das hast du jetzt faktisch gesagt. Ich bin ganz erschüttert über diese Einstellung. Aber daher... Sag ich da, wir müssen uns einmal genau anschauen, was kommt wirklich, wenn jetzt zum Beispiel die Menschen, die Angst vor Mietenentwicklungen haben, nicht mit einem Mietrechtsgesetz, mit einem Neuchen versehe.
Du
auch so wie ich.
Machen wir da einen Punkt.
Es kommt eine unsoziale Regierung, wirst du uns zwischen deinen.
Muss nicht sein. Wenn Sie sich danach orientieren würden, zum Beispiel, was ich gerade sage, ja, und sagen, da wird es mit den Mieten, schauen wir, wie die Obergrenze ist. Schauen wir, wie das mit der Teuerung, mit der Bankenabgabe, was mit dem
ist. Das ist ja so leicht
wie der Lechner. Das ist nicht links, sondern das ist nur im Interesse der Menschen.
Du weißt ja, wie das ist. Wenn du mit einem Finger auf einen anderen zeigst, zeigen immer drei auf die.
Ich habe aber zwei Finger
gehabt. Ja, jetzt pass auf. Du redest da von einem Mietendeckel? Du?
Ja, haben wir in Wien gehabt.
Wann denn?
Deine ewigen Attacken.
Nein, ich suche da sehr genau zu. Na, was ist denn für ein Mietendeckel?
Auf zwei Jahre
wann ist der beschlossen worden?
Haben die das gemacht? Auf zwei Jahre?
Wann ist der
23, 24. Den gibt es. 23, 24.
So, ja.
Aber pass auf, ich mache mit dir
ein Faktenseminar.
Ich bin so vorbereitet wie bei der Matura.
Ja, offenbar schreibst du die falschen Sachen ab.
Der Ludwig hat es kürzlich gesagt, der Job soll den Westenthaler endlich einmal betonieren.
Das ist nur schwierig. Das ist nur schwierig beim Ludwig seiner Politik.
Nicht immer so nett sein.
Jetzt sage ich dir die Wahrheit. Die dahinter steckt. Die haben zwar einen Mietendeckel beschlossen, aber 2,5 Jahre vorher 5-mal die Mieten in Wien erhöht. Das ist Faktum. 5-malige Mieterhöhung des Herrn Ludwig in Wien.
Das gilt aber für ganz
zur höchsten Mietsituation, die es in der Geschichte der Republik ganz gegeben hat. Und dann hat er einen Mietdeckel drauf. Das ist eine Verhöhnung der Wienerinnen und Wiener. Da hätte kein Deckel drauf gehört, sondern die hätten gekürzt, runtergefahren werden müssen, die Mieten. Er hat 5-mal mitgespielt. Das hätte er nicht müssen. Er hätte sagen können, ich setze mich für die Wienerinnen und Wiener ein und erhöhte Mieten nicht. Er hat sie 5-mal erhöht. Der Herr Ludwig ist heute leider wieder mal bei der Unwahrheit überführt worden. Und das ist ein Skandal. Genauso wie er die Gebühren und Abgaben, Wasser, Kanal, alles erhöht hat. Genauso wie er die höchsten Energiepreise zugelassen hat, der Wienenergie von ganz Österreich. Genauso wie er die Grabgebühren, das Sterben ist sogar dein
Einwegen
geworden. Ich sag dir was, in Wien zahlt ein Pensionist heute, nach diesen letzten drei Jahren, zahlt ein Pensionist 2.400 Euro mehr als vor den 3 Jahren. 2.400 Euro von Miete, Energiekosten, Kanal- und Abwassergebühren. Und das ist ein Skandal. Der fährt die Stadt gerade gegen die Wand. Und
er hat
mehr oder weniger drei
Seiten. Nein, Herr, ich tue nicht drei Seiten Vortrag.
Hat er das dann
bei den Kanal, ich brauche keinen Ludwig dazu. Den ich sehr achte und er sehr guter Bürgermeister ist. Die Kanalgebühren, Wien im österreichischen Mittelfeld. Müllgebühren, Wien nach Salzburg und zweitniedrigsten. Wasser, Wien weniger als in Graz, Linz.
Und wie oft hat das
erhöht? Wir reden jetzt einmal über die Länder, wo die Blauen an der Landesregierung sind. Nicht jederzeit. Da wirst du mich schauen. Allein von der wirtschaftlichen Entwicklung,
was
du die Oberkatastrophe ist, rein von der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie sind Oberösterreich, da kommt die Steiermark. Nein, nicht so
nichts. Hat Oberösterreich 12% Arbeitslosigkeit?
Das Bild, Wien ist immer hinter der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Wien hat die höchste Beschäftigung.
Die höchste
Wien hat das höchste Wirtschaftswachstum. Und ich sage dir was, es ist jetzt einfach Schluss mit der Propaganda gegen Wien, weil es nichts bringt.
Wo ist außer Propaganda würde bedeuten, dass
nicht stimmt. Wir zwei setzen uns einmal da zusammen und machen einen Vergleich. Wien überall mit den Ländern, wo blau-schwarz oder schwarz-blau ist. Und damit man mal sieht, nein, das ist... Da wird er das Lachen vergehen.
Nein, aber ich werde das jetzt gleich
verstecken. Apropos, es wird uns das Lachen.
Nein, jetzt bin ich da.
Jetzt
kommt der ultimative Gegenschlag. Weil ich habe diese Zahlen beim Köpfchen gespeichert.
Ja, ich auch.
Mindestsicherung.
Ja, wunderbar.
Mindestsicherung in Wien, 1200 Euro Mindestbetrag. Das ergibt dann so lustige Beispiele wie eine syrische Familie mit 6.000 Euro.
Ja.
Weißt du, wie hoch die Mindestsicherung, weil du jetzt gesagt hast, in Oberösterreich ist 400 Euro.
Davon hat er aber nicht
gekriegt,
der hat ja von...
Zweiter Punkt. Arbeitslosigkeit in Wien, 12,8, fast 13%. Nicht nur die höchste Arbeitslosigkeit von ganz Österreich, weil da haben wir im Schnitt 8%, die höchste Arbeitslosigkeit aller Städte in Nord, Süd, West und Osteuropa. Überall gibt es keine höhere Arbeitslosigkeit wie in Wien. Fährt die Stadt gegen die Wand in Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit. Und jetzt kommt der Herr Hacker, damit wir so beim Aktuellen sind. Jetzt kommt der Stadtrat Hacker daher und sagt auf einmal, da werden sich die Niederösterreicher am Burgenlandtag freuen, wir nehmen keine Niederösterreicher und Burgenländer mehr in den Spitälern und das soll jetzt gesetzlich umgewendet werden. Aber was er nicht dazu sagt ist, er will keine Österreicher aus Niederösterreich und Burgenland mehr in Wien aufnehmen, aber die Asylanten, jeder hergelaufene Asylant wird im Spital behandelt auf Kosten der österreichischen Steuerzahler. Und das ist der Wahnsinn.
So.
Da wird Geld raus in Milliardenhöhe für Zuwanderer, Asylanten und der Kriminelle, weil auch der Kriminelle
wir kriegt in Wien also die Mindestsicherung. Wir sind also mitten im Wien-Wahlkampf angelangt. Hätte mich gewundert, wenn es anders
wäre. Ja, schlechte Karten bei den
Wir haben noch genau 3 Monate.
Ja.
Drei Monate und dann ist Wien
weg. Von den Hard Facts kommt er weg.
Wird der Ludwig das gewinnen in Wien? Wird er über 40% kommen? Warum wird er das gewinnen?
Das kann ich
nur
sagen. Das hängt damit zusammen, dass die anderen Parteien an der Spitze, die FPÖ, keine personelle Alternative hat. Weder zu denen, die in der Stadtregierung tätig sind, noch zum Bürgermeister Ludwig.
Nicht einmal die ganze FPÖ
glaubt dann, dass der Nepp eine Alternative ist. Außer dem Nepp selber, der das glaubt. Aber ich will mich da nicht einmischen. Die FPÖ macht, was sie
will. Wird Ludwig die Wienwahl gewinnen? Über 40%.
Na, ich glaube, dass er in Wien ein sehr gutes Ergebnis haben wird. Er wird möglicherweise einen Vierer vorn haben. Aber das hängt jetzt davon ab, wie die Kommunikation in den nächsten 3 Monaten abläuft. Und was sie Wien nicht bieten lassen muss, ist, das ist einer der sozialsten Städte. Einer der Städte, die wirklich Integration geschafft hat und die wirklich mit fast 1 Million Beschäftigten, den höchsten Beschäftigtenstand hat. Und die nicht solche Probleme hat, wie es das in Oberösterreich, Stichwort Schwarz-Blau, und wie es das teilweise in der Steiermark jetzt auch siehst und wo es gibt. Aber ich bin dagegen, dass man Bundesländer gegeneinander aufrechnet.
Nein, gar nicht.
In Wirklichkeit bin ich dagegen. Nein. Aber wenn man sich hinstellt und sagt, dort, wo die Blauen dabei sind, und ich habe wirklich nichts gegen die Blauen, ich bin derjenige, der immer mit denen in einem Dialog war und auch bleiben will. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, dort ist das Paradies, dort fließt Milch, dort fließt Honig, dort gibt es keine Probleme, Kriminalität null, Zuwanderung null und der Rest ist die Hölle und gehört in Wirklichkeit aufgedünstet. Und da bin ich der Meinung, also das muss man sich nicht gefallen
lassen. Ludwig gehört bei der Wienwahl belohnt für seine besonderen Leistungen, die er für den Staat
und
für
die Ludwig ist ein Bürgermeister, der auch zugibt, dort, wo
er...
Ludwig gehört zu denjenigen, die durchaus auch selbstkritisch sind, dort, wo man etwas korrigieren muss. Was er zum Beispiel jetzt
macht, kein Alkohol mehr mehr am Jonasplatz.
Ja, und warum nicht? Ja, 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 braucht ja keiner. Ja. Dann genau dieses Alkohol- und Messerverbot da bei Brautstern. Also. Flächendeckendes Waffenverbot in Favoriten. Also ich finde, da gibt es ja durchaus Initiativen, wo er jetzt in den Mittelpunkt seiner Arbeit die Sicherheit stellt. Und noch was.
Ja, jetzt noch einmal.
Jetzt Wien, bei den Wahlen Wien jetzt verglichen mit den anderen Bundesländern, hat die geringsten Zuwächse bei den Gewaltverbrechen. Und das muss man mal sagen. Er berichtet jeden Tag, wird einer niedergestochen. Da liegen noch mehr Tote am Boden.
Schon einige Zeit nicht der Fall. Jetzt ist aber der Peter dran.
Ja.
Peter,
ja,
wird der Michael Ludwig diese Wahl gewinnen? Wird sein taktischer Schachzug, das gegen Blau-Schwarz aufzuziehen und damit über 40% zu kommen, gelingen? Oder kann es Dominik Knepp schaffen, aus einer Wahnsinnsaufholposition vielleicht sogar Nummer 1 zu
werden? Es gibt diesen berühmten Spruch, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Daher glaube ich nicht, dass der Ludwig in Wien reüssieren wird, weil der dort die Leute abgeräumt hat, ausgesackelt hat. Der Räuber Rathausplatz, hat ja der Dominik Knepp gesagt, und da hat er völlig recht, der hat hier einen Raubzug durch die Taschen der Wienerinnen und Wiener gemacht, die zusätzlich zu diesen katastrophalen Bundessituationen mit Schwarz-Grün zwischen 2.500 und 3.000 Euro in Wien mehr belastet worden sind als jeder andere in dem Bundesland, im ganzen Bundesland. Das muss man sich einmal vorstellen. 2.400 Euro hat der Ludwig die Pensionen gekürzt in den letzten 3 Jahren, weil er die Gebühren erhöht hat.
Der kann keine Pensionen.
Weil er die Gebühren erhöht hat, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Kanal- und Wassergebühren.
Zahlt jeder.
Die Kanal- und Wassergebühren, die Energiekosten, die Mieten 5-mal, auch für die Pensionisten. Und damit bleibt den Pensionisten unterm Strich 2.400 Euro weniger. Und das ist die Realität. Na warte mal, das ist die reale Pensionskürzung. Das muss man nur sagen, weil es einfach so ist.
Stimmt.
Man muss auch sagen, dass von allen Arbeitslosen in Österreich 40% in Wien sind. Das muss ich alles einmal sagen, das ist ja alles absurd. Das muss da alles einmal, was da in Wien abspielt. Die Mindestsicherung, wo immer jeden Tag neue Beispiele ans Licht kommen, wo Menschen, die kurz in Wien sind und nie da was einzahlt haben, tausende Euro Mindestsicherung bekommen. Und die Österreicherinnen und Österreicher schauen durch die Finger.
Die Frage,
jetzt komme ich zu deiner Frage. Jetzt komme ich zu deiner Frage. Wenn ich mir die erste Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft ansehe und die Persönlichkeitswerte, und darum geht es, wenn ich zwischen Ludwig und Knepp entscheide, anschaue, dann liegt einmal der Herr Ludwig deutlich unter dem Wahlergebnis der SPÖ, nämlich nur bei 34%. In der Persönlichkeit. Das ist nicht sehr gut für einen Bürgermeister und Landeshauptmann. Das ist ja eher an der unteren Kante, Tendenz fallend übrigens, weil das dem Ludwig keiner mehr zutraut. Und der Knepp liegt interessanterweise 4% über seiner Partei mit 24%. Das heißt, da sind nur mehr 10% dazwischen, weil die Menschen sagen, ja, ich möchte einmal auch in Wien den Herausforderer stärken, der mir ein bisschen auf die Finger klopft. Gewinnen tut es der Ludwig sowieso. Und ob der jetzt 35, 36 oder 37% ist völlig Blunzen. Wichtig ist, wer kontrolliert ihn, wer wird die Misswirtschaft in Wien abschalten. Und das wird der Dominik Knepp zusammenbringen. Der war es auch, der gemeinsam mit dem Maxi
Aber
Graus
Nummer
den Wohnungsskandal aufgedeckt
Nummer
hat.
Nummer 1 rufst du für ihn nicht aus. Da liegt die Latte
Das
zu.
Wird sich bei der Wahl möglicherweise nicht ausgehen.
Über welchen Wohnungsskandal weißt du die ganze Zeit?
Von den 110 Asylwohnungen im 10. Bezirk, ich war übrigens letzte Woche dort, sind 2/3 der Wohnungen belegt mit Asylanten, Luxuswohnungen.
Ja, falsch.
Neue Wohnungen, Luxus mit Terrasse, mit Klimaanlage in jeder Wohnung.
Stimmt alles nicht. Ja. Was wer das vermietet?
Ich war sogar bei einer Familie drinnen. Ja, das Wiener Wohnen. Mit dem Zusammenhang mit der Stadt Wien.
Alles falsch, was du sagst.
Dann warst du bei einem anderen Haus wahrscheinlich.
Nein, du bist in einer anderen Stadt.
Also bitte klär's auf, ich habe eine andere Frage, bitte.
Ja. Ich habe ja die Anfrage beantwortet.
Es vermietet die Diakonie.
Nein.
Es sind dort Asylberechtigte.
Die Diakonie die ist Projektpartner der
Stadt
Wien.
Die dürfen dort nur 18 Monate drinnen sein. Dann
also nur 18 Monate?
Die sollen den Zugang ins Erwerbsleben finden, Integration.
Die müssen aber kommen die drinnen raus
und dort haben bitte 6 Quadratmeter Wohnung.
Klimaanlage in jeder Wohnung, so nicht am Kabinett oder Klimaanlage.
Das ist nicht aus, die Wahrheit. Das sind 60 Quadratmeter
von bis
zu 6 Leute. Sind, ich brauche nicht lügen, ich sage nur die Wahrheit.
Und wer zahlt
die Wahrheit? Wer zahlt
die Miete von den Bewohnern? Wer zahlt denn das? Die Bewohner,
die kein Geld haben? Gegenbezahlung.
Die kriegen das finanziert von der Stadt Wien, von den Sozialleistungen. Die zahlen überhaupt nichts durch. Die leben dort gratis, weil sie gar kein Geld haben.
Da
gibt es schon schwere Aufreger in Wien.
Das ist eine katastrophale Geschichte. Warum kriegen denn die Favoriten nicht die Wohnungen?
Wir brauchen diese ganze Streiterei nicht haben. Weder beim Deutschunterricht nicht in den Schulen, noch über dieses Haus oder anderes, wenn ich die Zuwanderung und Asylobergrenze habe. Und wenn ich das endlich einmal regle.
So, und das ist immer eine, mit der Obergrenze sind wir jetzt endlich bei deinem Freund Doskozil angelangt. Das muss ich am Schluss noch kurz fragen. Ja, du grinst ja wieder wie ein Hutschpferd.
Ja, ein bisschen schon.
Dein Haverer, dein Burgenländischer, ja, hat es ja tatsächlich geschafft, wieder mal eine Doskozilsche Finte hinzulegen. Alle haben geglaubt, er macht eine Koalition mit dem Hofer und dem Blauen, erster mit zweiter. Aber er hat gesagt, ich bin Landesfürst hier, ja, nix da Blaue, nix da irgendwer. Ich hol mir die Gelsenkönigin, die kriegt der Umweltlandesrat und wird meine Assi, die Frau Anja, oder wie sie heißt, Anja Heider-Wallner, und hat rot-grün gemacht. Lacht da dein Herz und ist Doskozil jetzt für dich, und ich sehe das ja auf X, wie viele Jobs da jetzt jubeln, ja, ist Doskozil jetzt für dich der neue rote Hero?
Ja. Ja. Er ist schon mal mit 46,5% ein Ergebnis gehabt bei der Landtagswahl, was in ganz Europa kein anderer Sozialdemokrat erreicht hat. Punkt 1. Punkt 2, ja, er glaubt, dass er mit seiner, der ist ja in Wirklichkeit, hat er irrsinnig viel ökowirtschaftliche Initiativen gestartet, ja, dem wieder immer alles Mögliche unterstellt. Und dann hat es viele gegeben am Bundesparteitag, die gesagt haben, was Doskozil, das ist ja, der ist ja weit rechts und der ist schlimm. In der Wirtschaftspolitik ist er in Wirklichkeit Mitte links bis links.
Ja,
und in
Wahrheit, weit links, ja, aber wurscht.
Ja, bei den Ökofragen, bei der Umweltfrage, siehe Windräder und anderes, ist er in Wahrheit auch fortschrittlich. Und der macht Folgendes. Der sagt sich ganz einfach, wenn jetzt blau-schwarz kommt und die Österreicher mit den Maßnahmen, die dort gesetzt werden, halbwegs gewürgt werden politisch, dann ist Burgenland ein Land, in dem dort Widerstand entwickelt wird und die eine Gegenposition entwickeln. Oder, der hat ja auch immer die Gesprächsbasis zu allen Parteien gehabt. Ich bin ja dafür, dass die Gesprächsbasis auch zu allen Parteien gibt.
Jetzt
trotzdem muss man aber irgendwo
kaputt, ne?
Scharfe Kante,
ja,
machen. Das hat er gemacht.
Kante, ja.
Und ich finde, dass das eine
also
sehr
du
gute
sagst großartig.
Ist.
Und in, ja, der SPÖ nützt ihm das?
Na, absolut.
Das
na,
nützt
absolut. Ich kenne es niemanden
jetzt
mehr.
Sind alle Protoskozil.
Jetzt sind viele Protoskozil. Jetzt
braucht er nur noch antreten.
Nein, aber Entschuldige, wenn einer dem dort unterstellt wird, er ist in Wirklichkeit ein heimlicher ganz Rechter, und dann ist er in Wirklichkeit von der Wirtschaftspolitik einer im Sinne der Leistung, Aufstieg, Sicherheit, Androsch, Kreisky-Zeit unterwegs, und dann ist er, dann glaubt er, die haben nur 5,6% die Grünen. Warum? Weil der mit seiner Energiewirtschaft und mit seiner Umweltpolitik denen natürlich
also
auch das Wasser abgenommen.
Also hat er die Schwächsten halt dann genommen, ne?
Nein, und der hat,
Landesfürst soll Landesfürst bleiben.
Im Moment gehört er mit dem Wiener Bürgermeister zu den stärksten Personen in der SPÖ. Und das
passt aber nicht
noch
ganz zusammen, die zwei, wie wir wissen, später.
Das macht ja nichts, das muss ja nicht sein.
So, den Peter Westenthaler trat es den Morgen um, nehme ich an, oder?
Ein kleiner Nachtrag noch von vorher, das ist mir jetzt schon wichtig.
Wird dir schon schlecht?
In einer Anfragebeantwortung zu den 110 Wohnungen auf Favoritenstraße.
Hacker.
Ja, siehst du, du musst schon schauen. Also Hacker. Einige waren so Hacker. Ja.
Bitte, wir sind
Frage 9, Beantwortung der Frage 9. Da fragt die Freiheitliche Partei, und meiner Meinung nach zu Recht, warum kriegen diese Neubauwohnungen eigentlich nicht Favoritnerinnen und Favoriten, Wienerinnen und Wiener? Warum kriegen das Asylanten, die dafür nicht einmal zahlen, sondern die...
Weißt du,
was die Antwort des Herrn Hacker ist?
Ja.
Erster Satz. Österreichische Staatsbürger sind nicht Teil unserer Zielgruppe.
Ja,
und das ist der zentrale Satz der SPÖ in Wien. Österreichische Staatsbürger sind nicht die Zielgruppe der SPÖ.
Wieder falsch.
Denen geht es nur mehr um die Zuwanderer, um die Asylanten, Wienerinnen und Wiener oder auch eingebürgerte Neue aus der Türkei, die schon Staatsbürger sind, die brauchen sie von Wien nichts erwarten. Jetzt kommen wir zum Burgenland. Zum Burgenland Doskozil, das ist relativ aufgesagt, Maske vom Gesicht gerissen. Die größte Enttäuschung nicht nur für die Burgenländer, sondern für ganz Österreich. Für mich nicht, ich habe immer gewusst, dass der in Wahrheit nur ein Machtpolitiker ist. Ich habe das auch erinnern immer gesagt, war einer der schärfsten Kritiker vom Doskozil. Aber glaubt ihr im Ernst, und der Josef Tschapp wird das vielleicht glauben, seine SPÖ, dass die Burgenländer eine rot-grüne Koalition gewählt haben? Wenn das so wäre, dann hätten ja die Grünen nicht nur ziemlich magere 5% erreicht, übrigens ein Minus. Zwei Parteien, die Wahl verloren haben, typisch SPÖ, machen eine Verliererkoalition in Wahrheit. Ganz klar, weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist. Weil der Darth Vader vom Neusiedlersee in Wahrheit nichts anderes will, als Ruhe haben. Absolut regieren. Und die grünen Pampalatschen, die dort herumrennen, mit irgendwelchen zwei Mandaten und einem Landesrat für Fresch oder für den Sitten, einem dort nicht irgendwie behindert werden. Und das ist enttäuschend. Dass er so kurzfristig denkt. Man könnte jetzt sagen, wenn man schelmisch ist, das haben die Burgenländer und Burgenländerinnen jetzt dafür, dass sie in Tosco Ziel gewählt haben, kriegen sie jetzt die Grünen in der Regierung. Das ist aber schon gegessen, das kann man nicht mehr ändern. Die Burgenländer fühlen sich eh bedroht. Aber für Wien bedeutet das, für die Wienerinnen und Wiener, die in 3 Monaten zur Wahl gehen, wenn ihr den Ludwig dort unterstützt, habt ihr in Wien auch diese katastrophale Koalition von Rot-Grün. Einen Linksruck,
der hat die Grünen ja ausgekauft.
Einen Linksruck, ne, weil es wird sich mit Cineos nicht mehr ausgehen.
Pass
auf die Umfrage aus. Es kommt in Wien Punkt genau Rot-Grün. Dann sind wir wieder dort bei der linken Politik des Abwirtschaftens, des Absandelns, des sozialen Zerstörens in Wahrheit. Und das will in Wien keiner. Und daher wird sich jeder überlegen, was er mit seiner Stimme macht. Taktisches Wählen, wie es im Burgenland nicht der Fall war, weil sie alle gehofft haben, Tosco Ziel, der macht da ordentliche Wirtschaftspolitik, da wird das nichts. Die Grünen holen eine Regierung ein, die Linksextremisten.
Da muss ich jetzt was sagen dazu.
So, Schluss.
Dazu sagen. Ja klar, das geht ganz kurz gesagt. Schau, mit dem Hofer hat er immer eine gute Gesprächsbasis gehabt.
Ja, aber nur bis
letzte Woche. Die Partei des Hofer, die Landes-FPÖ, hat nach Aussage Toskosil halt mit Fakes und mit Falschmeldungen und eigentlich mit ziemlich viel Gemeinheiten agiert. So, das war sein Argument.
Ja. Der burgenländische FPÖ gibt es überhaupt nicht aus Hannover.
Der so beleidigt.
Hallo, ich bin jetzt 2 3 Sätzen fertig. Und bei der ÖVP war das Problem, die hat besteht aus 5 Fraktionen, da weißt du überhaupt nicht, wem du dort reden musst. Die gibt es nicht.
Ja, das war aber alles nur eine Ausrede. In Wahrheit wollte er halt allein regieren. Landesfürst.
Lieber Josef Czapp, dein Tosco-Ziel, weißt du, was der nach der Nationalratswahl gesagt hat?
Na was?
Es muss der Erste und der Zweite zusammengehen und die SPÖ hat eine Regierung verloren, weil die zwei stärksten
Parteien.
Das hat er gesagt. Und jetzt beim ersten Mal, was er entscheidet, holt er sich die Grünen.
So, Schlusswort jetzt.
Schlusswort.
Katastrophal.
Also ich muss da sagen,
den glaubt da wirklich keiner mehr was.
Die Grünen haben genauso ein Recht, sie sind gewählt worden und Mehrheit ist Mehrheit. Ja, das ist einmal wichtig.
Gelsenschutz und Grünenschutz.
Ja,
die wollen es
nicht.
So, Schlusswort.
Jetzt ganz schnell noch. Die Wien hat 1 Milliarde, ja, die sie im Jahr für Neubauten und Sanierungen.
Ja, jetzt halt nicht schon wieder. Ja.
Nein, das muss ich aber sagen. Ja.
Und sag lieber in Wien kommt da Rot-Grün und dann haben wir über Rot-Grün.
Ein Asylwerber ist 18 Monate drin, dann kann er sich was suchen. Ja. Staatsbürgerschaft kann er noch nicht haben, so, weil er Asylwerber
mach jetzt
ist.
Wenn,
oder berechtigt.
Wenn Rot-Grün kommt, dann dürfen wir überhaupt nur mehr Ausländer in der Gemeinde bauen.
Nein, ich bin ja für die Obergrenze.
Meine Herren, das war die zweite Runde über die Koalitionen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann müssen wir über das Thema sprechen, das Sie am liebsten hier hören, weil der Peter Westenthaler immer gewaltig auftritt. Medienpolitik und ORF. Kommt gleich, wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind wieder zurück und einmal müssen wir uns noch der blau-schwarzen Koalition widmen, denn ich weiß, Sie haben ein Lieblingsthema, das Sie ja immer einfordern, wenn dieser Mann am Tisch sitzt, nämlich der Mr. Stiftungsrat und der Mr. FPÖ-Verhandlungsgruppe Medien oder Neigungsgruppe Medien, müsste man ja fast sagen, der Freund von Susanne Raab, den Sie angeblich niedergebrüllt hat, stimmt das übrigens?
Ich werde nie was über Verhandlungen hier verraten, weil ich habe zugegeben.
Kerze hat dich niedergebrüllt.
Kann man nicht vorstellen, dass du das über keine Verhandlungsinhalte
ohne zurückzubrüllen.
Wieso kann ich die niederbrüllen?
Ich frage mich auch.
Ja. Musst du fragen.
Ich meine, das geht ja gar nicht, wenn der brüllt sich sofort. Aber bitte, lass mich gerne das vom Gegenteil überzeugen.
Also
vielleicht ist er, so wohl erzogen in diesen Verhandlungsgruppen, dass er nicht zurückbrüllt. So, aber das ist ja nicht das wirkliche Thema, sondern heute Schlagzeile auf allen Zeitungen, Schlagzeile auf allen Online-Seiten, FPÖ-Verhandler, gemeint bist du, ja, will die gesamte ORF-Spitze neu besetzen.
Genau.
Ist das richtig?
Lustigerweise ist, ich bin jetzt seit März des vergangenen Jahres Stiftungsrates und habe das, was ich im Report, im ORF-Report, kann sich jeder anschauen.
Hier schon 10-mal gesagt.
Ungefähr 10-mal gesagt. Genau, also nicht nur hier, sondern in allen.
Ja.
Was habe ich gesagt? Ich bringe es einen Punkt. Wir haben ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Und dieses Urteil ist ziemlich, wie soll ich sagen, ist ein ziemlicher Knaller, Weil dieses Urteil sagt, die bisherige Besetzung von Stiftungsrat und Publikumsrat ist verfassungswidrig, weil, siehe da, das, was ich übrigens seit Jahrhunderten, wenn ich so alt schon war, sage, siehe da, der ORF ist zu sehr von der Bundesregierung besetzt.
Das überrascht uns aber.
Zu viel Einfluss. Ja. Das hat jetzt nach vielen Jahren einmal der Verfassungsgerichtshof festgestellt. Das heißt, es ist klar, hat eine Frist gesetzt bis Ende März, muss das Gesetz repariert werden und der Stiftungsrat und der Publikumsrat muss in einen verfassungskonformen Zustand gestellt werden. Das heißt, er muss neu besetzt werden und zwar komplett neu. Mhm. Und jetzt haben die Verhandler im Kapitel Medien die Aufgabe, das zu machen. Das heißt, sie müssen uns überlegen, wie besetzt man das so, dass man dem Verfassungsgerichtshof Urteil gerecht wird. Ist das jetzt dann erledigt und das Gesetz ist neu gemacht und der Stiftungsrat und Publikumsrat als Aufsichtsgremien des ORF sind neu besetzt, ist es ja nur denklogisch, dass du dann nicht eine Geschäftsführung im Amt lassen kannst, die aus einem verfassungswidrigen Gremium gewählt worden sind. Das geht ja nicht. Übrigens, eine Doublette aus dem Jahr 2002.
Also es da muss eine neue ORF-Spitze
genau
gewählt werden.
Auf das habe ich hingewiesen, das weiß ich seit einem Jahr hier, dass ich sage, wenn es einen neuen Stiftungsrat gibt, dann muss der neue Stiftungsrat natürlich auch eine neue Geschäftsführung wählen. Wer sich dann dort bewirbt, ob das die jetzige Geschäftsführung nur einmal ist oder ob das neue sind, das wird man sehen, weiß ich nicht. Ich bin einer von 35 Stiftungsräten, der dann mitwählt.
Aber da du das hier ja schon mehrfach gesagt hast, hat er hier mehrfach gesagt, du willst neue Leute an der ORF-Spitze haben und nicht mehr die bestehenden Alten, also kann Herrn Eismann, der in deinen Augen ja versagt.
Das habe ich erstens so nicht gesagt. Also ich gehe davon aus, dass sich der Herr Eismann wieder bewerben wird. Warum soll sich der nicht wieder bewerben? Ich kenne bisher keine Bewerber. Ich kenne nur die 5 aktuellen Direktoren. Übrigens Arzt Graus gehört verkleinert, gehört eingespart. Stiftungsrat gehört verkleinert. Da gibt es eine Fülle Ideen, die wir haben. Wenn wir sparen, dann überall, auch beim ORF, 15%.
Aber du willst einen neuen ORF-Chef.
Es muss eine neue Geschäftsführung geben. Ja. Im Moment gibt es ja nur einen Geschäftsführer und quasi 4 Direktoren.
Ja.
Ich stelle mir vor, dass das künftig ein Kollegialorgan zum Beispiel sein sollte, wo ich habe 3 oder 4 Vorstände, mehr nicht, weil 5 brauche ich nicht, ich brauche weniger, 3 oder 4, wo man da auch den Sparwillen zeigt.
Da muss ja trotzdem einen Chef geben.
Ja, natürlich gibt es einen Vorsitzenden, das ist ja ganz klar. Aber wer sich da bewirbt, ob das jetzt der Alte oder der Neue ist, nochmal, ich bin eine Stimme von 35, mehr habe ich nicht.
Deshalb kannst du ja eine Meinung haben.
Ja, aber ich kenne
so eine pointierte, wie
ich kenne ja keine Mitbewerber.
Aber du willst einen neuen Chef, das hat er eh schon 10-mal gesagt.
Ich bin mit dem Herrn Weismann seiner Arbeit in vielen Dingen nicht zufrieden, aber er hat auch sehr viele gute Sachen gemacht. Zum Beispiel den Ethikkodex. Ich finde, der Ethikkodex ist eine tolle Sache.
Ganz neu.
Ist eine tolle Sache. Das hat noch nie ein Generaldirektor vor ihm zustande gebracht. Ich habe auch schon öfter darüber gesagt, ich wiederhole es nur. Hat kein Generaldirektor vor ihm zustande gebracht. Ein bisschen schleißig exekutiert wird er, weil es ist ein bisschen Salzamt und ein bisschen...
Also wenn der jetzt zuschaut, versteht er die Welt nicht mehr, weil er freut sich.
Aber was mir nicht gefällt, ist, dass der ORF noch immer den öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht erfüllt. Und der lautet eben, vor allem in der Information, objektiv, ausgewogen und unabhängig zu sein. Ja. Und das ist eigentlich der entscheidende Kernpunkt.
Josef.
Solange das nicht existiert, solange ist auch eine Führung in Wahrheit nicht wirklich erfolgreich.
Josef, du rettest das ORF mit deinem Herrn Lederer.
Das, was ich jetzt gerade höre von Peter Westenthaler, ist ja nichts anderes als die Fortsetzung von Kuschelfotos zwischen dem Generaldirektor ORF Weismann und dem Westenthaler in einer Zeitung.
Ja. Was für Kuschelfotos?
Ja, oh ja, also sowas Freudiges.
Bist du jetzt neidig, weil es nicht am Ball geht?
Ich bin schon ein bisschen neidig. Ja.
So abbilden lässt. Sind das Kuschelfotos?
Nein, man lässt sich so abbilden, um eine Botschaft auszusenden an ca. 3.000-4.000 Mitarbeiter des ORF. Fürchtet euch nicht, da weiß man und ich, wir verstehen uns eh.
Also das, du glaubst, wir haben dort Hand in Hand
um die Hand hat man nicht gesehen, das war da aus, das Foto. Aber schau.
Also ein politischer Schlitzohr, der war schon.
Da kommt noch was. Da kommt aber noch was.
Es ist einfach neidig.
Nein.
Es ist der Neid.
Nein, aber Peter,
es ist neidig.
Wenn du jetzt
neidig, weil
du uns alle und vor allem mich
am Foto warst.
Weil du nicht am Jägerball warst.
Für Blödholz und so wieder was. Dein Vorschlag, dass da 3 bis 4 gemeinsam die Führung übernehmen, deiner in Wirklichkeit 2 schwarze, 2 blaue, Proporz der 60er Jahre.
Wer sagt das?
Ich sag dir das, weil das steckt nämlich
dahinter. Wie der Schelm denkt, so ist er.
Nein,
so wie ihr den ORF besetzt, habt ihr immer parteipolitisch.
Ich bin bei der Arbeitsgruppe durchblickt.
Ihr habt den Zeiler zum Generaldirektor gemacht, einen Parteisekretär.
Ja. Der ist aber der beste Medienmanager.
Aber es war ein Parteisekretär.
Sei nicht so neidig, der ist ein erfolgreicher
Parteisekretär. Es waren alles Parteisekretäre.
Ein erfolgreicher Medienmanager. Und du schlagst es vor.
Josef Schaap regt sich auf über parteipolitische Besetzung. Da lachen ja die Hühner.
Ich bin dafür, wenn du sagst, Josef, setzen wir uns noch einmal zusammen und denken wir über die Erneuerung des ORF.
Nein, weil die Ideen skurril sind, was du da hast.
Nein, du hast die Idee gehabt, da haben meine Ohren ganz sensibel.
Ich habe nicht einen einzigen Namen genannt.
Ganz sensibel. Warum tust du mich unterbrechen?
Ich habe keinen Namen genannt.
Immer wenn ich
lass ihn bitte. Bisschen,
nein, aber das ist ein Hanebüchen.
Du bist am Wort, Josef.
Ja, bitte. Ich bin, genau. So, das ist einmal Punkt 1. Also, ich soll
also was, 60er, deine Ohren sind sensibel?
Zwei schwarze,
was
zwei
hörst du mit deinen sensiblen
Ohren? Da habe ich lieber, dass der Weißmann dort bleibt,
bevor zwei schwarze, zwei mit deinen sensiblen
nein,
Ohren?
Nein, da kann ich das sagen. Sensible 15% Ohren. Einsparung musst du mal definieren, wo wird eingespart, wer und welche Hunderte und Aberhunderte müssen da raus.
Aber was sagen dir jetzt deine sensiblen Ohren? Du hast gerade gesagt, deine sensiblen Ohren sagen dir, dass der mit ihm backen
Blau,
will oder was?
Schwarz wollen 50-50 ja. Den ORF übernehmen. Ein paar Leute,
und das überrascht dich. Gehen. Das überrascht
nein.
Dich. Mein Gott, ja, Moment, ist das lieb. Moment. Dass wir hier einen Regierungsfunk haben, ja. Den sonst nur noch in Nordkorea
gibt,
ist ja wohl
sein.
Bekannt. Ja. Das ist ein Regierungsfunk wie in Nordkorea. Und logischerweise, logischerweise die Partei, die am Ruder ist, Faymann, SPÖ etc., dann der Kurz.
Genau. Okay.
Ja, der Kurz wollte ja den ORF komplett reformieren, bis er den Herrn Weißmann als Generaldirektor intronisiert hat. Dann war es vorbei mit der ORF-Reform. Ja?
Wenn du sagst Nordkorea, dann setzt sie noch der Sendung hin und schaut dir den gestrigen Report an über den ORF. Schaut dir das an.
Und?
Das ist Nordkorea. Wo dann drinnen vorkommt ja sozusagen das Streaming-Berichterstattung, wie schaut der schwarze, blaue ORF dann aus. Und da sitzen schon diejenigen, die dann dabei sein wollen, die werden dann interviewt, sogar der Weißmann ist interviewt worden. Also nur ich bin, heißt, das, was wir
Sache.
Erreicht haben damals, was wir, lieber Peter, du musst jetzt die
Tage du, ich weiß nicht,
es gibt auch Wahrheiten, die wir beide ertragen müssen.
Lücken oder
nein,
was?
Nein. Wir
er
haben
behauptet, du wirst den ORF einsatz.
Nein, wir haben gekämpft historisch dafür, dass dort objektiv und unabhängig berichtet wird.
Na,
wir haben geschaut, dass der Lindner und
die
Mück und Lindner dort nicht mehr das Sagen haben.
Dafür der Brabitz dort sitzt, der Parteisekretär war.
Der war nie Parteisekretär. Da waren diejenigen, die Journalisten, die dort tätig waren, haben auch Freude gehabt wie nie vorher zuvor. So, und ich bin, wenn du sagst, und da gebe ich einem recht, den Peter, neues ORF-Gesetz erfordert eine neue Führung des ORF. Ist ja klar, das ist so, wie es 2000, 2001 war. Nur wenn ich sage, ich will nicht mehr einen haben, der quasi der Geschäftsführer ist, sondern ich will dort haben zwei, drei oder vier, dann frage ich mich, wie ist die Zusammensetzung von dieser Führungsgruppe?
2-2, logischerweise.
Das ist Proporz der 60er Jahre, nur halt mit anderen Formen.
Was machst du bei drei?
Na, bei drei ist dann die Frage.
Das
endet mit einem Schreikampf von der Plackholm, weil die Plackholm bis zum
Zahnschwarzen
und auch blaue.
Die Plackholm.
Oder,
schon wieder was durcheinander.
Oder du.
Die Plackholm verhandelt gar nicht
oder
mehr.
Du, oder
wenn
du
die Frau Rapp dann noch in Österreich
ist,
die
Frau Rapp. Keine große Form, weil das
nein,
ist
nein, die beste
Form. Jetzt ist er beleidigt.
Der hat aufgehört, die Frau Rapp verhandelt, nicht die Frau Plackholm. Nur zu
aber
die Plackholm wird noch kommen.
Wir wollen nicht, dass du beleidigt bist.
Ich bin überhaupt beleidigt.
Ganz im Gegenteil, du sollst dir ganz klar sagen, du sollst dir sagen, wo es lang geht. Sag uns bitte, was passiert ist. Wird jetzt eine neue ORF-Führung kommen,
ich nehme
ja
zur Kenntnis, der Josef Czap ist darauf neidig, dass man auf Bälle geht in Wien. Nächstes Mal nehme ich da ein Ticket, lade dich ein.
Für den Jägerball.
Wir haben keine Compliance. Wir zwar, ich nehme den nächsten Mal, du musst dann nur was Grünes oder was anziehen.
Wieso soll ich da neidig sein?
Naja, weißt du, offenbar nicht auf
Fotos. Aber du kannst dich da mit
Punkt 2, der rote Josef Czap, der das Prinzip der parteipolitischen Vereinnahmung des ORF zur Weltmeisterschaftsdisziplin erkoren hat.
Ich mag der Komplimente, aber
von einem Skreisky, Kanzlersekretär Zeiler zum ORF-Generalsekretär. Du redest von parteipolitischer Besetzung.
Sinowatz.
Eine Besetzung. Da war der Zeiler General.
Ja, aber dann nicht vom Kreis.
Vom Sinowatz.
Kanzlersekretär.
Kurz.
Sinowatz. Aus der SPÖ kommt.
Ja.
Ein eingefleischter Roter. Sind wir uns einig? Können wir das sagen?
Na klar.
Aber ja, bitte.
Ja, kann
was war der Herr Brabitz? Ein eingefleischter Roter. Der auch zu
Wien überparteilich agiert hat.
Was war denn eigentlich, wie der Herr Klimasekretär Kallina, der einmal da groß sitzt und reden schwingt, beim ORF angerufen hat und Beiträge schnipseln lassen wollte, damit sie für seinen Chef Klima genehm sind? Das ist die Einflussnahme.
Das war aber nicht anders.
Das ist die Einflussnahme. Und er setzt sich her und sagt, der ORF wird so ein bisschen...
Also nachdem man das alles weiß, geht er davon aus, dass sie es nicht anders machen werden.
Jetzt frage ich
auch. Welchen Einfluss hat er genommen?
Ja.
Was? Hast du nie angerufen im ORF damals?
Ist ja lustig, dass ich jetzt gegen zwei diskutiere.
Bitte, nein.
Vielleicht nein.
Habe ich nur übersetzt.
Report gestern hat er angeschnitten. Sag einmal, schaust du, wenn du fernschaust, so, dass du das auch geistig verstehst, was da gesagt wird? Gestern war eine Sendung.
Report, da bist dann du immer beleidigt,
wenn ich sowas sage. ORF. Und du ja. erzählst, das war irgendwie schon, weiß ich nicht.
Nordkorea.
Was? Jetzt, da ist vorgekommen in Interviews, der Generaldirektor des ORF, der den ORF dort verteidigt hat. Da ist vorgekommen, der Sprecher des Redakteursrates, der dort alle angeschickt hat, die nicht seiner Meinung sind, der Herr Bornemann. Da sind zwei Experten befragt worden, zwei Medienexperten, die genau das Gegenteil von dem behauptet haben, was ich gesagt habe. Ich bin auch befragt worden, weil ich zufällig Stiftungsrat dieses Unternehmens war. Und jetzt willst mir du erklären, das war Nordkorea. Da war nicht einer gegen alle, alle gegen mich. Ich war der Einzige.
Ja, er redet ja nicht von dir, er redet ja vom ORF, dass es Nordkorea war.
Nordkorea gewesen?
Er meint, der ORF hat sich selber eine Sendung gebaut.
Ja.
Als nordkoreanische Staats-TV.
Ich sehe das gar nicht. Ich weiß nicht.
Mit dem Falter.
Erstens einmal hat die Freiheitliche Partei im ORF null Einfluss. Null.
Noch.
Auch personell
noch.
Nicht. Ja. Zweitens wird die Freiheitliche Partei, wenn sie ihre Ideen und ihre Forderungen aus dem Programm, das vor der Wahl präsentiert und umsetzt, dort schauen, dass das endlich ein unabhängiger ORF wird.
Aber Peter, wenn du schon den Report so lobst, dort hast du gesagt, es kommt eine neue ORF-Führung.
Ich habe gesagt, dass das Gesetz, das jetzige verfassungswidrige
zumindest
Gesetz,
haben sie alle so verstanden,
repariert werden muss.
Ja.
Und im Zuge dieser Reparatur von einem neuen, nicht ich bestimme, ich bestimme überhaupt, ich kann dort weder wem entlassen, noch kann ich wem dort einsetzen. Ich bin Teil von 35 Stiftungsräten und der neue Stiftungsrat, der dann verfassungskonform bestellt wird, der muss dann auch eine neue Geschäftsführung wählen, und weil man ja nicht den,
du möchtest
weil man ja nicht den verfassungswidrigen Zustand einfach lassen kann. Das ist absurd.
Das ist klar.
Das würde
ja völlig klar,
richtig.
Ja,
machen.
Ja,
was ist
logisch.
Da schlecht dran?
Ja. Aber willst du jetzt eine neue ORF-Spitze oder nicht? Weil das, ich meine, das läuft jetzt schon ein bisschen in seine Pussy-Pussy-Foto-Foto-Richtung, wenn du jetzt plötzlich nicht mehr sagst, dass du den Weißwolf abgewählt hast.
Ich habe noch einmal, ich weiß gar nicht, wer dort kandidiert. Ich weiß bisher, es gibt eine Geschäftsführung, eine, unter dem Herrn Weißmann. Und ich sage dann noch einmal.
Na, sagen wir, es kandidiert die Frau Zierhut, die der FPÖ nahe steht
nein.
Und der Weißmann.
Für wen kein, bist du da? Wir spielen jetzt kein Hütchenspiel, oder schon gar nicht mit dir. Aber, das tun wir nicht, das tun wir nicht.
Den Beitrag zu
nein, es könnte ja auch genau. Der Herr, dass der Herr Lederer kandidiert zum Beispiel. Oder am besten gleich der Babler, wird also, der braucht ja einen Job bald.
Das ist
also
nicht mehr lustig.
Es kann ja sein, dass der Babler, sein Busenfreund Babler tut,
ist nicht mehr lustig.
Mit dem er übrigens nicht so oft auf Fotos so. Ist, tut auch kandidiert.
Ich weiß es nicht.
Ich kann im Moment nur die aktuelle Geschäftsführung zu bewerten.
Aber du bist jetzt
und da bin ich, habe ich ambivalentes
du Verhältnis. Du bist nicht mehr an dem Status, den du ja mal hattest, weil ich kann dir das vorstellen.
Ich habe immer selben Status, ich bin
nicht so wohl wie er. Du hast dir mal ganz klar gesagt, Weißmann gehört abgelöst.
Ja, das habe ich noch
nie
gesagt.
Nein, das habe ich noch nicht.
Dann das nächste gesagt, Mal bringe ich das Bandel.
Ja, gern. Da bringst du dann gleich ein paar andere Bandeln an und mit. Wenn man über AfD, da hätte ich auch ein paar Flager, wie man da diskutieren kann. Ich habe gesagt, dass der Herr Weißmann in seiner relativ kurzen Zeit bisher als Geschäftsführer einiges richtig gemacht hat, aber auch einiges falsch,
was nicht gefällt. Richtig, die Ethik, denkst
du? Der Ethik-Code ist, okay. Ist ein großer Wurf.
Ja, bin ich
okay. Er hat was richtig gemacht. Er hat ein Einsehen in der Fehlerkultur, hat es bis jetzt nicht gegeben. Es gab bis alle Generaldirektoren vor ihm, waren selbstherrlich und haben gesagt, wir machen keine Fehler. Er hat auch gestern im Interview gesagt, und soweit zum Nordkorea-Fernsehen, im Interview gesagt, wir leben Fehlerkultur. Und ich sage da was, ihr lebt das auch im Stiftungsrat mit. Es werden dort Fehler, die ich aufzeige, auch als solche erkannt und versucht
also
zu lösen.
Der Punkt eine andere Kultur. Jetzt bei dir.
Der was, Punkt was, man, was mir nach wie vor nicht gefällt, ist erstens die Tatsache, dass der ORF zu groß und ineffizient ist, dass er nämlich natürlich viel zu viel Geld verschlingt und die Haushaltsabgabe, wo leider der Herr Weißmann ein Fan davon ist, verstehe ich gar nicht, weil eigentlich musst du als Generaldirektor sagen, wir sind als ORF nicht dafür verantwortlich, dass wir den Menschen Brieferln schreiben und eintreiben gehen, sondern wir sind dafür verantwortlich, dass wir ein Programm machen, sonst nichts. Und die Finanzierung so ist nicht er verantwortlich. Punkt 2 und Punkt 3 ist, es ist leider noch immer nicht gelungen, den ORF zu einem unabhängigen, sag's noch einmal, pluralistischen, objektiven und vor allem auch ausgewogenen Medien zu machen. Das existiert nicht. Und jetzt sage ich da, vielleicht ist ein Problem, dass halt bei den Betriebsratswahlen im ORF 85% Linke sind. Das kann ja auch sein. Na ja, das ist halt so. Nein, das stimmt so. Na, schau dir das Ergebnis an. Schau dir die Listenergebnisse an.
Aber ich sage dir was. Die 15%, die du einsparen willst, heißt, du willst die, die nicht schwarz und blau oder sonst wie sind, aber zumindest, die sollen alle aussehen.
Das sind ja 85%.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Ich meine, die Technik, und die Technik ist schon so abgeschrumpft worden. Also das ist einfach nicht richtig.
Jetzt soll ich dir noch ein Geheimnis, was du auch nicht weißt. Weißt du, voriges Jahr, als die Haushaltsabgabe präsentiert worden ist, ziemlich genau vor einem Jahr, wie es in Kraft getreten ist, weißt du, was da war? Da hat auch ein Generaldirektor Weismann, und das rechne ich ihm auch positiv an, hat gesagt, es müssen 300 Millionen eingesperrt werden in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Das heißt 80 Millionen pro Jahr. So, und was ist jetzt der große Unterschied zwischen 80 Millionen, 100 Millionen, 20 Millionen? Und jetzt sage ich dir, weißt du, woher die 20 Millionen kommen? Indem ich die Haushaltsabgabe abschaffe. Weil die kostet man, das kostet man die Haushaltsabgabe in der Administration. So einfach. Ich brauche überhaupt niemanden auszuschmeißen. Ich brauche keine Programme zusammenstreichen. Ich brauche keine Sendungen kürzen. Ich möchte dieses Unternehmen in Zukunft so gestalten, als Stiftungsrat, dass es effizienter und schlagkräftiger ist.
Also alle ORF-Mitarbeiter, die jetzt zuhören, lieben Westenteil.
Ja, also ich habe große Anhänger.
Das habe ich auch den Eindruck.
Ich habe extrem viele Zuschriften.
Man sollte ehrlich sein zu den Menschen.
Bin ich immer.
Weil nämlich es um Folgendes geht. Wenn ich nämlich die Haushaltsabgabe, auch kein Fan der Haushaltsabgabe, ich wollte was anderes haben. Aber die 500 bis 700 Millionen aus dem Budget, die kannst heuer nicht, die kannst nächstes Jahr nicht. Du musst ehrlich genug sein und sagen, du kannst die Haushaltsaufgabe nicht
umschauen. Er kürzt das Geld, er erzählt, was heuer schon einkommt. Das wird 2025 schon kommen. Auch das Band kann ich dir
versprechen. Ich bin ja nicht verantwortlich dafür, dass die Quacksalber von der SPÖ 100 Tage versemmeln.
Aber bist du jetzt so weit, dass du sagst, 2026 wird es keine Haushaltsabgabe geben?
Entschuldigung, bist du so weit? Das von mir sicher nicht hören.
Ich habe von dir schon gehört, 2025
So, das ist jetzt auch ganz ein wichtiger Punkt. Als ich das gesagt habe, und da kannst du auch das Bundle holen, wenn das war, da haben wir noch, sind wir alle noch von einem Budgetdefizit von 3% erinnert, die ausgegangen. Nein. Alle Experten haben gesagt, überhaupt kein Problem, zwar vor der Wahl, haben sie uns alle angeschwindelt. Inklusive des Finanzministers, der ÖVP und den Grünen und den Roten in Wien. So. Haben uns alle angeschwindelt und haben gesagt,
es ist ja nicht so groß, dass du uns auch nicht garantieren kannst, dass es 2026 keine Haushaltsabgabe mehr gibt.
Also wenn es nach mir geht, ich bin aber weder ein Entscheider noch bin in der Regierung, wenn es nach mir geht, wird diese Haushaltsabgabe das Zeitliche segnen, weil sie anachronistisch ist, weil sie den Menschen nicht taugt und weil sie einfach aus dem Budget finanziert. Und wenn ich jetzt ein Budget habe...
Aber wir wissen noch nicht wann.
Das werden wir sehen. Warte, Sie
27,
verhandeln sind ja im Laufen. Noch einmal, ihr müsst euch auch in der Medienwelt daran gewöhnen, dass ihr nicht irgendwelche Vogelgeschrei...
Hast du recht.
Sondern dass Fakten dann präsentiert
werden. Gut, so, das war die Runde ORF. Wir lernen, Weismann wird immer besser. Er ist noch nicht gut genug, aber er punktet.
Ja, das macht das schon gut.
Macht das schon gut?
Sicher.
Wow.
Trotzdem mit Ehren. Also,
das war sensationell.
Ja,
also jetzt haben wir ein Erdbeben im ORF. Morgen ist dort die Hölle los.
Aber vielleicht kommt noch
morgen stehen alle vor dem Büro vom Weißmann, weil sie wissen, er bleibt.
Vielleicht bewirbst du dich.
Ja,
dann schauen wir, wenn sie du bewirbst, vielleicht ist dann mal
der Wiedersehen.
Oder der Josef Schatz, der braucht ja auch
einen Job.
Vielleicht kann der
Josef,
da kommt er nämlich auch ein Foto mit mir, was du dann
gemacht hast. So, das war eine Mini-Dacapo. Haben wir noch, wie jeden Mittwoch, ein kurzes außenpolitisches Dacapo. Wir haben einen Mann, der wird geliebt und gehasst. Donald, der Big Donald, wir sind gleich wieder da.
Fellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
So, Schluss. Der Kapo, wie immer mit, war großartig mit euch, spannend. Der ORF bebt, sehr erfreulich, und zwar im positiven Sinn. Der Weismann kriegt sie nicht mehr ein, auch sehr erfreulich. Anyway, aber jetzt aber noch geschwind ein bisschen über Außenpolitik
reden. Ja.
Wir haben ja hier einen außenpolitischen Experten. Wir haben nicht nur den wichtigsten Stiftungsrat hier sitzen, sondern auch den wichtigsten außenpolitischen Experten. Hättest du dir je einen Präsidenten wie Donald Trump träumen lassen in deiner aktiven politischen Zeit? Der hat ja einen Reagan, einen Nixon, was ich, wenn noch einen Carter, einen Clinton, einen Obama erlebt hast. Hättest du sowas wie Donald Trump träumen lassen?
Es gibt ein paar, die sagen, Das hätten sie also nie gedacht. Ich hätte mir es auch nicht gedacht, dass aus Moskau fast neidvolle Blicke Richtung Washington gesendet werden. Der wird Präsident und sagt, jetzt kassiere mal Grönland. Grönland, das liegt da so schön am Meer. Eigentlich ziemlich nah bei uns. Die Däner sind weit weg. Das ist eh für die Fisch. Die Bodenschätze will ich dort haben. Und wenn es nicht ich mache, machen es die Chinesen. So ungefähr ist die Argumentation. Genau. Dann sagt er, der Panama-Kanal, der fällt mir auf, da fahren die Chinesen so billig durch und ich muss mehr zahlen. Daher muss der Panama-Kanal jetzt auch unter der Kontrolle der USA kommen.
Ja.
So, und Kanada, diesen Zipfel da oben, der ist mir immer schon am Geist gegangen, die spielen besser Eishockey und alles mögliche. Und daher muss man die Frage stellen, entweder hat er nicht alle, oder aber es ist eine bestimmte Form, wie hat Angela Merkel gesagt, der denkt nicht wie ein politischer Mensch, auch nicht wie ein Bürger, der denkt wie ein Immobilienmakler. Und ein bisschen schaut das schon so aus. Ja. Also wenn der sagt zum Beispiel, das Schlimmste ist, wir müssen den Gazastreifen von Palästinensern säubern, das ist Nazisprache, das ist ganz furchtbar. Ja. Kriegt da gleich Zustimmung von einem von den Ultraorthodoxen aus der Netanjahu-Regierung. Und hofft auf die Art, dass er die Hamas, die übrigens, wie ich gehört habe, vor kurzem im Fernsehen, damals vom israelischen Geheimdienst gegründet wurde, gegen die PLO nebenbei erwähnt. Ja. Ja. Also das und die werden auf die Art so in die Weiche geklopft werden. Die sollen Weiche geklopft werden. Und ich bin für das Existenzrecht Israels, aber bitte nicht mit diesen Methoden, wo der internationale Strafgericht
also, du bist entsetzt.
Auf Netanjahu wartet. Nein, ich bin entsetzt. Und ich bin
deiner Meinung nach ein Diktator, der Putin in den Schatten
schaut. Wenn er nur einer ist, der eine bestimmte Rhetorik hat, um sich besser durchzusetzen. Ja? Ja. Und am Ende, Schluss, wie ein Bettvorleger landet, ja? Dann kann man zwar auch nicht drüber reden, aber es ist jedenfalls ist es interpretierbar.
Das ist kein Bettvorleger, das ist ein Löwe.
Ja, ich auch sage,
mindestens.
Es gibt aber Löwenfälle, die als Bettvorleger enden. Und dann hast
aber
du
da wird der Bettvorleger
nein,
zum Löwen.
Aber wenn er es schafft, das ja? muss ich schon sagen, wenn er es schafft, diesen verdammten Ukraine-Russland-Krieg zu beenden, wenn er das wirklich schafft.
Das war jetzt einmal aufgeschoben.
Ja, das wäre ganz wichtig. Mhm. Okay. Da muss ich ehrlich sagen, dann hätte ich ganz, ganz kurz ihn mit einem ganz vorsichtigen, fast normalen Blick betrachten, aber dann hätte ich gleich wieder sagen, um Gottes Willen, hoffentlich haben wir die Zeit so, bald hinter
uns. Der Peter Westenthal erklärt dir jetzt das Phänomen Trump. Bitte
nein,
sehr.
Ich erkläre das sicher nicht, weil das interessiert mich nicht. Ich kann dir aber erklären, ob das jetzt raus ist. Es gibt eine Photoshop-App, da kannst du auch sogar, da schickst du ein Büdel ein und da kannst du ein Foto mit dem Trump kriegst du dann geschickt, weil du so gerne Fotos hast, wo du neben Trump stehen kannst. Das kann ich dir empfehlen. Das kannst du dann zu Hause aufhängen. Da kannst du dann auch mit mir an Photoshop bin, mit dem Weißmann, mit jedem, der du hast. Ich habe jetzt irgendwie den Eindruck, dir fehlt die Zuneigung, weil du keine Kuschelfotos hast.
George Washington.
Ich kann da ein Kuscheltier zum Streichen schenken, ein blaues. Aber das ist, okay. er hat ein bisschen Liebesbedürfnis.
George Washington.
Das zweite ist der Josef Chabouadère, der Erinnern wir uns auch, der uns vor 4 Jahren da in den höchsten Tönen erklärt hat, was für ein toller Kerl nicht der Herr Biden ist und was das für ein super Präsident ist. Da sieht man ja, wie fehlgeleitet der oft einmal ist. Das ist der schlechteste Präsident in der Geschichte Amerikas gewesen. Und übrigens auch der nicht zurechnungsfähigste, wie wir jetzt wissen. Und den wolltest du uns als Weltenretter verkaufen. Der hat uns den Ukraine-Krieg mit eingebrockt, nur so nebenbei. Der hat völlig irre Sachen gemacht, Afghanistan etc. Also ganz wilde Sachen. Und noch vor einem halben Jahr hat uns der Josef Chap erklärt, wie toll die Frau Kamala Harris ist und dass das jetzt die nächste Präsidentin wird. Und du würdest sie wählen, die wird ganz sicher Präsidentin, weil die ist einfach so toll. Und jetzt haben wir den, als Ergebnis deiner 2 Prognosen, haben wir den Trump als Ergebnis.
Und?
Ziemlich falsch gelegen, kann man da nur sagen. Aber es kommt
ist
halt vor.
Ist das gut oder schlecht?
Dass ich glaube, dass es insgesamt positiv ist. Ich unterschreibe nicht alles, was der macht. Ich war nie ein großer Trump-Fan, ich habe das oft hier gesagt. Auch das wird sie wissen.
Wieso nicht?
Ja, weil er mal zu sprunghaft ist und manchmal auch nicht wirklich berechenbar. Ich bin der Meinung, wenn jemand so ein hohes Amt hat, dann soll er zumindest ein bisschen berechenbar
sein. Ja, und wegen einem Sturm aufs Kapitol.
Aber was mir überhaupt nicht gefallen hat, ja, schau, der Herr Biden hat die Verbrecher in der eigenen Familie pardoniert, ne? Den Sohn.
Ja, Sturm aufs Kapitol.
Na ja, aber ich sage nur,
das ist der Peter am Wort.
Es gefällt ihm jetzt nicht. Ja. Sein Sohn, der offensichtlich ein Problem hat mit der Justiz, hat er jetzt begnadigt, seine ganze Familie, alle, die nur ihr, ist auch nicht. Ist
also
auch nicht.
Du bist kein wirklicher Trump-Fan,
was mir beim Trump gefällt, ist die Rasanz, mit denen er die Reformen angeht. mir das unglaublich beeindruckt, dass er ganz wichtige Punkte sofort eingeleitet hat. Den Asylstopp, die Festung, die er da Richtung Mexiko baut, das hat mir extrem gut gefallen. Da kommt keiner mehr rüber. Da hat er den Notstand ausgerufen, da werden die Grenzen dicht gemacht. Sowas wünsche ich mir auch für die Ostgrenze Österreichs, wenn ich ehrlich bin, dass da keiner mehr kommt. Null Zuwanderung, dass die Grenzen überwacht werden. Hat mir gefallen. Und das Zweite, was mir auch gefallen hat, ist, wie er festgestellt hat, mit per Dekret künftig wird in Amerika die amerikanische Regierung sicherstellen, dass es in dem Land das gibt, was da oben nämlich dahergeht und die Biologie entschieden hat, nämlich, dass es nur mehr zwei Geschlechter gibt. Und es gibt eben nur zwei Geschlechter. Hat mir auch gefallen. Finde ich in Ordnung. Es gibt nur zwei Geschlechter. Das ist auch diese Wognes-Partie da abrahmen, wo alle glaubt haben, damit Politik zu machen. Gefällt mir auch extrem gut, muss ich wirklich sagen. Und das Dritte, was mir gut gefällt, ist sein Peacemaking. Dass er Frieden macht, dass er keine Kriege ausruft und dass er den Ukraine-Krieg, und davon bin ich fest überzeugt, wenn es wem gelingt, kurzfristig, nicht einmal mittelfristig, kurzfristig den Ukraine-Krieg zu beenden, dann ist es Trump. Weil der dem Putin ordentlich erklären wird, was passiert, wenn er das nicht macht.
Hat er nicht einen guten Punkt, dass er sagt, die Geschwindigkeit, mit der der vorangeht, da können sich europäische Politiker was abschauen?
Du, der hat ja faktisch diktatorische Möglichkeiten. Ja. Der ist überall, hat er die Mehrheit. Ja, es gibt faktisch nichts, wo er nicht die Mehrheit hat. Und vor allem hat er es im obersten Gerichtshof. Und das spielt eine große Rolle in Amerika.
Ja, aber unsere Politiker kennen auch die Grenze,
die er unbedingt will, geht er bis zum obersten Gerichtshof. Dort kriegt er Recht. Und es passiert, der geht gerade mit hunderten Erlässen das amerikanische Parlament. Das, was ich unverzeihlich finde, ist, dass er nicht mäßigend eingewirkt hat auf den Mob bei Erstürmung des amerikanischen Parlaments.
Das ist aber jetzt vier Jahre vorbei.
Ja? Das ist immer.
Wir reden über jetzt, ob du es bemerkenswert findest, mit welcher Geschwindigkeit der dieses Amt angegangen ist oder seine zweite Amtszeit.
Schau, Demokratie braucht manchmal Geschwindigkeit, Demokratie braucht manchmal Zeit. Ja. Ich habe immer ein Misstrauen, wenn sie einer hinsetzt und um die Ausschaltung des Parlaments da irgendwelche Erlässe unterzeichnet und sagt, das ist so. Ich glaube, Amerika ist eine Demokratie. Ich wäre langsam unsicher. Ja. Ich bin gespannt auf die Vorträge derer, die sagen, die amerikanische Demokratie, ein Vorbild. Also das Vorbild ist mehr als zweifelhaft. Da sitzen nur lauter Millionäre und Milliardäre im Kongress, im Senat und überall. Schau, der Trump wird zum Messen sein, beendet er den Krieg, Ukraine, Russland oder nicht. Und da hat er folgende Vorgangsweise. Der tut jetzt Fracking, Erdöl, alles überschwemmt er den Markt, worauf der Preis fürs russische Erdöl aber sagt. Und der Putin vielleicht wirklich ein Problem hat, den Krieg weiter zu finanzieren.
Mhm. Spannend. So, Schlusswort Peter Westenthaler. Er hat gesagt, es kommt eine goldene Ära auf Amerika zu. Möglicherweise schwere Zeiten auf Europa. Wird uns der die Unterhose ausziehen mit den 5.000 Milliarden, die er jetzt in den Digitalausbau hineinschickt, mit seinen Spaceships, die er jetzt zum Mars schickt und so weiter und so weiter? Kommt der goldene Ära für Amerika?
Wir stehen vor einer Zeitenwende, einer technologischen, einem Schritt in eine völlig neue Zukunft. Und der hat das begriffen, während in Europa und übrigens auch in Österreich noch keiner begriffen hat, was überhaupt das Wort Digitalisierung heißt, ist der schon viel weiter. Das muss man sich mal alles vorstellen. Bei uns wird darüber diskutiert, wie man analogisiert und nicht digitalisiert. Die Sozialdemokratie zum Beispiel will wieder zurück. Das nächste ist dann auf Bäumen wieder leben. Oder das ist die Steigerung, wenn man zu analogen
Medien... Elon Musk muss ja loswerden.
Na, warum denn? Nur weil man einem nicht gefällt, muss er nicht loswerden. Sein erfolgreicher Unternehmer, der eines der größten
Unternehmen... Aber du sagst, er hat kapiert, wir stehen an einer Zeitenwende.
Absolut. Und daher geht er den richtigen Weg. Und das ist auch sehr anders wie der Joseph Schaub. Es wird den Herrn Trump in Amerika niemand daran messen, ob er den Ukraine-Krieg beendet hat. Das machen wir in Europa, weil es für uns so wichtig ist. In Amerika ist das Thema 17 oder 27. Dort geht es um die innenpolitische, wirtschaftliche Entwicklung, um die Technologie. Und da ist er verdammt gut aufgestellt.
Die dichten Grenzen.
Da ist er, die dichten Grenzen. Sowieso, die kann er alleine machen. Aber wenn du die Technologie hinter dir hast, die künftige, die Zukunftstechnologie, dann kannst du nur gewinnen. Und er wird auch eines machen, er wird abfahren mit diesen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die jetzt in Europa Platz greift, mit diesen ganzen Gesetzen, die da plötzlich wie Monster aus der Erde schießen, dass man die Meinungsfreiheit im Internet einschränkt. Mit dem wird er auch abfahren. Das wird es mit Amerika nicht spielen. Und dann ist für Europa eine gute Vorgabe, dass es mehr Digitalisierung gibt, mehr Meinungsfreiheit und mehr Demokratie.
Aber viel ist das jetzt richtig, wenn jetzt der erpresserische Methoden anwendet, Zölle, um.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort.
Nein, das ist aber schön, nicht, wenn man dann noch sagt, dass sich die Leute zwingt, wirklich erpresserisch, dass sie in Amerika investieren.
Oder schon einen Zoll.
Mit Zöllenpolitik.
Zoll hat er
aber welchen Zoll hat er? Schaut in Europa und schaut in Österreich.
Aber welchen Zoll hat er bis jetzt eingeführt?
Aber ich bin Österreicher.
Er kann es nicht sagen, weil es keinen Zoll gibt.
So,
zwischen Drohen und Machen ist ein Riesenunterschied.
Das war ein spannender Mittwoch, wie immer. Diesmal ein Polizlalom mit Josef Czap und mit Peter Westenthaler. Danke fürs Zuschauen. In einer Woche sind beide Herren wieder da, aber sie sind in Wahrheit schon morgen da, weil morgen haben wir eine neue Umfrage. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung sich diese Republik entwickelt. Bis morgen.